Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe, mal wieder beim NFL Tuesday hier. Wir haben, wie wir es angekündigt hatten, eine kleinere Pause eingelegt aufgrund der etwas dünneren Nachrichtenlage, sind jetzt aber zurück mit einer vollgepackten Folge für euch heute hier. Und mit uns meine ich natürlich nicht nur mich alleine, sondern auch dich, Christian. Ich grüße dich.
Jo, hi Felix, hallo ihr lieben ZuhörerInnen. Tatsächlich etwas längere Pause dann doch gewesen, aber wir wollen ja auch nur, komprimierte, gute Content euch liefern, auch wenn Quality over Quantity manchmal nicht unbedingt das beste Mittel ist in Zeiten von Social Media, so. Kannst du mir folgen?
Das ist quasi der ein Mittel zum Zweck bei Social Media, oder?
Das stimmt, ja. Hauptsache irgendwas raushauen und am Ende um Vergebung bitten, so ungefähr. Aber ja, nee, wir sind wieder da. Es gibt auch einige schöne Sachen. Naja, vielleicht auch nicht unbedingt nur schöne Sachen, aber es gibt einige Sachen, über die wir quatschen können. Und da macht das dann natürlich auch wieder Spaß.
Ne? Macht definitiv wieder Spaß, vor allen Dingen, weil du hast es angesprochen, wir viele Themen haben. Wir haben natürlich auch, wir können natürlich nicht davon weg, auch wenn wir das gerne würden, so wie ihr wahrscheinlich auch, von dem Thema Corona beziehungsweise auch dem Impact auf die NFL-Saison. Da gibt es jetzt so ein paar neue Entwicklungen, auf die wir natürlich schauen. Das Ganze hat natürlich auch einen Impact auf die weitere Saisonplanung der Teams, auf Training etc. Und für alle die, die sich jetzt vielleicht gewundert haben, warum Big Ben doch dann wieder mit Juju den Ball werfen darf, das hat das ist alles sozusagen, glaube ich, denke ich, erlaubt, abgestimmt auch mit der NFL und der NFLPA.
Ja, Tom Brady durfte auch.
Genau,
das wurde heute noch bestätigt.
Tom Brady hat es geschafft, seine neuen Teammates abzuholen, ohne in falsche Häuser zu laufen, und hat sie alle ins Auto gepackt und dann sind sie in eine Highschool gefahren, da wo momentan ja alles frei ist, und da haben sich auch die Bälle zugeworfen. Aber Big Ben, der hat natürlich den, ja, wie wir es gerade eben angesprochen haben, Christian, den Content-Wettbewerb auf Social Media gewonnen, indem er nämlich gesagt hatte, er rasiert sich und schneidet sich die Haare nicht für so lange, bis er wieder einem legit NFL-Receiver, einem seiner Teammates, den Ball zuwerfen darf. Das hat er jetzt eben, wie gesagt, gemacht. Team Juju. Das bedeutet natürlich, dass zumindest...
Wann haben wir das letzte Mal über Pittsburgh geredet?
Na, weiß ich nicht. Ich wollte nachher noch mal auf Pittsburgh vielleicht so ein bisschen zu sprechen kommen. Teaser-Alarm. Ah. Wir wollen nämlich heute neben den News, die wir besprechen wollen, den aktuellen Entwicklungen, so wie ihr das wisst, haben wir uns auch gedacht, machen wir so ein bisschen das, was immer gerne gemacht wird, so ein bisschen in die Kristallkugel gucken und random Content liefern. Wir gucken, welche Teams vielleicht in dieser Saison ein gutes Jahr haben könnten, sich vielleicht verbessert haben. Und da wollte ich vielleicht nochmal über Pittsburgh sprechen.
Interessant.
Interessant. Können wir uns alle schon mal darüber freuen.
Kriegen wir Tony Brown zurück? Oder?
Ich weiß noch nicht, was ich sage. Irgendwas wird mir schon einfallen bis dahin. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Aber wir können vielleicht jetzt, wo ich es angesprochen habe, Big Ben, Tom Brady, die wieder so ein bisschen die Bälle rumwerfen dürfen und das auch machen mit ihren Receivern, um sich dann auch teilweise ja kennenzulernen, im Falle von Tom Brady, nochmal auf die aktuelle Situation gucken, Christian, so ein bisschen so ein Update geben. Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, beziehungsweise für euch gesprochen haben, hat sich so ein bisschen was getan. Roger Goodell hat zumindest... in Absprache natürlich mit der NFLPA, mit den Doktoren der jeweiligen beiden Seiten, erlaubt, dass Team-Facilities wieder geöffnet werden, soweit es die einzelnen Staaten auch erlauben. Sprich, je nachdem, wie die Regelungen in den einzelnen Staaten in Amerika sind, die sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich momentan. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen mal die News in Amerika sich anschaut, so ein bisschen liest, auch Bilder sieht, da gibt es natürlich Staaten wie zum Beispiel Florida, sieht es manchmal so aus, hat man den Anschein am Beach, als wäre nie etwas gewesen, und dann hat man eben andere Staaten, die deutlich auch mehr betroffen sind oder zumindest die Zahlen offiziell höher sind und denen ganz andere Beschränkungen gelten. Auf jeden Fall hat Roger Goodell den, so wie das die Sportligen gerne machen momentan, die Entscheidung oder auch die Qual der Wahl, was man jetzt macht, so ein bisschen den Staaten hingeschoben und gesagt, wenn die das erlauben, dann dürfen Leute auch wieder zurück in die Facility. Aber um so ein bisschen so die Fairness in der NFL zu halten, ist es jetzt erstmal nur gestattet für die Team Officials, sprich diejenigen, die die Entscheidungsträger in der Organisation sind, die dürfen wieder zurück sozusagen an ihre Schreibtische. Und die Cincinnati Bengals ist relativ frisch heute gekommen, denn ab heute gilt das, haben das dann auch schon umgesetzt.
Ja gut, also das ist am Ende, glaube ich, auch eine Geschichte, die deutlich mehr Coverage bekommt, als sie sollte, denn der Impact ist, glaube ich, jetzt nicht so groß, dass hauptsächlich ja schon Orga-Personal, würde ich es jetzt mal nennen, in die Facilities zurück darf, denn Coaches sind explizit davon ausgenommen, solange nicht alle Coaches quasi gleichzeitig wieder rein können in die Team-Facilities, ja. Sprich ein gleiches Level zu halten für alle Teams. Ja. Quasi. Dementsprechend Spieler dürfen auch wieder nicht rein. Also wer darf dann rein? Das sind dann halt die Orga-Leute, die keine Ahnung, Team Social Media Betreuung machen, die Scouts sicherlich
weil das
auch.
Einfach nicht aus dem Homeoffice funktioniert.
Ja, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich alle nur eine gebundene Adobe-Lizenz oder so, ich weiß es nicht. Und ja, das ist dann schon irgendwie so eine Nachricht, klar, okay, gut, es ist so ein bisschen Sommerloch gepaart mit Corona, Overflow irgendwie und dann wird das hochgespielt und dann.
Die Raiders haben halt die ganzen alten Tower-PCs, die nimmst du halt nicht so gerne mit ins Homeoffice. ja, aber auf jeden Fall bedeutet das für die Spieler momentan noch nicht so viel. Auf der anderen Seite sind natürlich die einzelnen Gouverneure der Staaten jetzt natürlich auch so, wie wir das kennen, hier aus Deutschland, so ein bisschen um die Gunst natürlich auch der Wähler und der Leute in den Ländern.
Sag doch das Pöbels.
Natürlich so ein bisschen buhlen sie darum. Und sobald ein Staat jetzt wieder öffnet, beziehungsweise gewisse Sachen wie eben Sport im Freien wieder zulässt, versuchen das eben auch weitere Staaten, beziehungsweise wir haben das jetzt zum Beispiel auch von Kalifornien, die eigentlich relativ strikt waren für Amerika, jetzt gehört, dass sie erlauben, Sport, also auch Profisportveranstaltungen ohne Zuschauer und Zuschauerinnen ab dem, ich glaube, Anfang Juni irgendwann Datum wieder zuzulassen. Daraufhin haben natürlich die ganzen NFL-Leute fleißig getwittert und geschrieben, das ist so der erste Schritt, das gibt uns Hoffnung, dass wir doch eine Saison sehen könnten, wenn wir jetzt schon wieder über offiziell zumindest Sport betreiben dürfen ohne Fans.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich genau wohl das gewesen, was du gerade eben angedeutet hast, dass die populären Sportligen Druck auf die Regierung ausüben, die jeweilige. Denn es wurde vorher so ein bisschen rumgefloatet, dass die Teams aus Kalifornien quasi dann irgendwie nach Arizona auswandern würden für die Saison, wo halt deutlich laxere Bestimmungen herrschen. Ich glaube, Arizona ist natürlich auch erstmal ein Staat, der wahrscheinlich eine deutlich geringere Bevölkerungsdichte hat. Und dazu, so wie ich das in Erinnerung habe, auch einen deutlich röteren Governor. Also insofern beste Voraussetzungen für diese Drohgebärde, die NFL dort aufgebaut hat. Gleichzeitig sehen wir auch schon ziemlich viele komische Bilder aus Kalifornien, ne? Mit den Stränden, die dann wieder offen sind und Leute, die sich überhaupt nicht daran halten. Aber es ist halt relativ sonnig im Moment und das ist ja gerade auch wieder scheinbar relativ gut für gegen Corona und das Virus mit Vorbehalt und Sternchen, dass ich kein Virologe oder Epidemiologe bin. Aber es geht da ein bisschen voran. Wir machen bestimmt am Ende der Folge auch wieder so ein kleines Corona-Barometer, oder? Wo wir dann unsere.
Ach so, ja, wo wir die Saison sehen. Das Gute ist, dass wir schon längst wieder vergessen haben, was wir letztes Mal gesagt haben. Aber
ich glaube, du warst so bei 45 und ich so bei 60 oder so. Irgendwie so, keine Ahnung.
Auf jeden Fall geht es mal wieder im Grunde genommen auch um Geld, denn die Staaten, die jetzt auch sagen, okay, dann erlauben wir eben auch sogenannte Geisterspiele, fürchten natürlich einfach auch darum, dass die Teams, die in den jeweiligen Staaten beheimatet sind, dann eben abwandern könnten. Sagen wir mal beispielsweise mit Kalifornien hat eine, wissen das alle, nicht nur NFL-Teams, sondern geht es auch um NBA, da geht es um MLB und wenn die eben vielleicht sogar noch früher zurückkommen sollten oder den Spielbetrieb nochmal aufnehmen sollten oder eine neue Saison starten sollten, wie in der Major League Baseball und das quasi dann außerhalb des Staates machen würden, dann wäre das natürlich für den Staat selber ein finanzielles Desaster auch, denn diese Sportsachen generieren sehr, sehr viel Geld in Amerika und Local TV Revenue ist auch nicht zu unterschätzen und das sind natürlich alles Sachen, die braucht man, beziehungsweise auch die lokale Wirtschaft in den Staaten ist natürlich auch trotzdem bei Geisterspielen noch beteiligt. Da will man natürlich nicht hinten dran stehen und am Ende quasi der Gouverneur sein, der gesagt hat, nee, bei mir geht's nicht und drumherum spielen alle und von daher werden jetzt wahrscheinlich alle Staaten nachziehen so ein bisschen. Es wird die Frage sein, inwiefern das dann wirklich Bestand haben kann. Aber
glaubst du, dass Chick-fil-A diese Saison sonntags aufmachen wird?
Nee.
So, um zu zeigen, von wegen, wir sind gottesgläubig und das Virus ist nur ein Test für unseren Glauben und deswegen machen wir jetzt Sonntag auf, um das zu provozieren.
Das Virus gibt es gar nicht, wenn man genug Chick-fil-A isst. Ja. Spritzt euch die knusprigen Dinger direkt unter. Nein, ich weiß es nicht, aber ich denke mal nicht. Also, ich habe mal einen langen Bericht über Chick-fil-A gelesen. Also, für alle, die es nicht wissen, das ist diese Fast-Food-Chicken, sowas wie. Wie kann man es vergleichen? Ne? So ein bisschen so wie KFC, nur
bloß die machen weniger in Buckets, sondern mehr in Sandwiches.
Genau. Eine Ultra, gegründet von dem Urgroßvater, glaube ich, und sehr, sehr, sehr erzkonservativ, diese ganze Familie. Und der hat quasi damals in die Firmenstatuten geschrieben, die sind unumstößlich, ja, dass sonntags für alle Angestellten auch Feiertag sein sollen, deswegen darf da keiner arbeiten und deswegen sind alle Stores in Amerika sonntags immer zu. Ich denke mal, daran wird sich nichts ändern, auch in diesen Zeiten nicht. Schon denn dann müsste, ne, man ja, und davon, das ist ja was ganz Schlimmes für so Familien in Amerika, den Urgroßvater irgendwie, ja, betrügen, weißt du?
Und dann müsste man wahrscheinlich die ganzen Gemälde, die in dem Büro hängen, abhängen oder so.
Müsste man alle umdrehen, die Bilder von ihm.
Oder auf den Kopf drehen.
Im Zuge von natürlich der Vorbereitung auf die Saison, von der wir immer noch nicht wissen, wie und ob sie und so weiter stattfinden kann. Ein gutes Barometer ist natürlich in Amerika immer die anderen Sportligen. Ich hatte es gerade angesprochen, die ja schon deutlich früher einmal einsteigen, als es die NFL ist. Auch da gibt es momentan noch keine wirklichen Informationen zu. Ganz interessant ist natürlich auch die NBA, die ja indoors spielt, im Gegensatz zu den anderen Sportarten. Auch da gibt es bisher noch keine wirklichen Informationen. Auch da wird immer so ein bisschen gemutmaßt, ja, Juni könnte es wieder so ein bisschen weitergehen, denn da ist man ja noch quasi mitten in der Saison beziehungsweise kurz vor den Playoffs gewesen, als alles dicht gemacht wurde. Mal schauen. Also die NFL versucht sich jetzt natürlich auch darauf einzustellen, Christian, und wir hatten es letzte Woche, glaube ich, mal angesprochen, die Übertragungen sind natürlich in einem Sport wie NFL extrem groß. Diese sogenannten, wir sind jetzt alle Halbexperten, Aerosole, die versprüht
werden. Aerosole, Entschuldigung.
die dann natürlich bei jedem Hit, bei jedem Tackle durch die Gegend fliegen. Die NFL und die NFLPA arbeitet jetzt mit dem Medical Director daran, Schutzmasken in die Face Masks zu integrieren, beziehungsweise diese irgendwie neu zu bauen, sodass Spieler mit dementsprechend Schutzmasken aufs Feld gehen könnten. Ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Stellt man sich den Start der Saison mal in Florida vor, beispielsweise in Jacksonville. Ich glaube, das war letzte Saison das erste Spiel gegen Kansas City. Ich weiß nicht, wie viel Fahrenheit da war. Umgerechnet waren es, glaube ich, um die 40 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Spieler auch nur, keine Ahnung, für einen Snap mit Atemschutzmaske spielen kann.
Ich meine, das ist in erster Linie, ist das, glaube ich, eher so wieder so ein PR-Ding, ne? Also vor allem N95-Masks, also diese FFP2-Masken sind das dann quasi auf den deutschen Standard umgerechnet, sind nur so lange gut, bis sie durchgeweicht sind. Das ist so, dass danach funktionieren die halt nicht mehr. Ich glaube in erster Linie, weil da gar kein Gas mehr da durchkommt, also keine Luft und dann dementsprechend ist es schwierig zu atmen und dann würde die Luft dann quasi von der Seite der Maske herumkommen, was normalerweise bei diesen Masken dann abgezielt ist, also die sitzen ja plan auf, also insofern N95-Mask ist absoluter Quatsch, das ist wird nicht funktionieren, das ist klar, was natürlich durchaus eine Idee sein könnte und unter Umständen sogar auch einen praktischen Nutzen haben könnte, wenn einfach so eine Art Vlies vor Mund und Nase hängt, sodass halt einfach diese Tröpfchen abgefangen werden. Allerdings ist es auch da schwierig, denn das Atmen wird dadurch wahrscheinlich auch schon erschwert werden, denke ich. Was dann natürlich schwierig wird fürs Spielen. Und gleichzeitig müsste es mit Sicherheit jeden Drive gewechselt werden. Und das andere Ding ist, das größte Problem ist, glaube ich, nicht das Spielen an sich, was die Infizierungsrate der Spieler untereinander angeht, sondern das Ganze drumherum. Denn Training, irgendwie, wenn sie irgendwie in einer Umkleide sind und so weiter, da wäre es viel, 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 viel wichtiger, dass dort konsequent diese Standard-Einwegmasken getragen werden. Und ich glaube, dass das halt einen viel, viel höheren Impact hat und das auf dem Feld aus medizinischer Sicht sicherlich eine schöne Sache ist, aber am Ende doch ganz weit unten auf der Prioritätenliste stehen würde und dann dementsprechend für mich eher so eine Art, schaut her, wir nehmen die Sache ernst und deswegen dürfen wir jetzt wieder spielen, Effekt haben soll.
Ja, es stellen sich immer so viele Fragen, je länger man drüber nachdenkt. Ich frage mich dann auch, wie das dann quasi nach dem Spiel ist, vor dem Spiel beim Aufwärmen, wie macht man das dann nach dem Spiel? Keine Pressekonferenzen, Sachen, die ja auch vorgegeben sind. Ja, da gibt es ja viele Vorgaben, die sozusagen auch festgelegt sind. Wir erinnern uns alle an Marshawn Lynch, der nicht sprechen wollte oder beziehungsweise nur zum Sprechen kam, um nicht bestraft zu werden. Was ist mit diesen riesengroßen Umkleidekabinen, in denen ja dann nicht nur die Spieler sind, die knapp 50 Leute, sondern eben auch der ganze Betreuerstab, der ja während des Spiels auch unterwegs ist, was ist mit den Coaches, die vielleicht oben auf der Tribüne sitzen, das sind alles so Sachen, wenn die alle dann wieder zusammenkommen und man kann das Stadion ja nicht so frei halten von allem, also selbst wenn man die Zuschauer rechnet, ist das ja immer ein riesengroßer Stab an Menschen, der da unterwegs ist, also ich weiß es nicht.
Also Zuschauer kannst du knicken, das wird nichts mehr werden, zumindest at full capacity, also voll ausgebucht, solange es kein Impfstoff gibt. Davon kannst du ausgehen, es sei denn, das Virus würde jetzt irgendwie magischerweise über den Sommer komplett verschwinden und es wird keine zweite Welle geben, aber davon geht, glaube ich, kein Mensch so richtig aus. Alles andere ist machbar. Du könntest, was ich auch als Idee, glaube ich, schon gehört habe, ansonsten hätte ich mir das im Unterbewusstsein irgendwie selber ausgedacht, dass so eine Art Journalism Row aufgebaut wird, wie beim Super Bowl, dass halt die Spieler, dass es halt nicht mehr diese Interviews in der Kabine gibt, sondern dass es halt irgendwie vorher einen Schlüssel gibt, der ausgegeben wird, dass so und so viele Spieler aus der Offense, so und so viele Spieler aus der Defense müssen zur Verfügung stehen quasi und die setzen sich auf eine Art Podest oder stellen sich hin, kriegen dann so ein Podest wie Sebastian Kurz, ne, mit den schönen Plexiglas drumherum und dann kann die Reporterschaft sich quasi davor sammeln und die Fragen stellen.
Und ihn anspucken. Und,
ja, die müssen dann halt natürlich auch einen Mundschutz tragen und damit könnte man dann auch den Bedarf an öffentlichen Stimmungen für die Social-Media-Welt quasi decken. Also das ist, glaube ich, durchaus machbar. Gleichzeitig muss es dann auch ein ernsthaftes Konzept geben, dass halt immer Masken getragen werden müssen mit harten Fines, denn also Strafzahlung, wenn es nicht passiert, sobald du einmal die nicht aufhast, musst du halt eine Strafe zahlen oder so von, keine Ahnung, $5,000 oder so, damit es halt auch durchgesetzt wird. Und dann ist es durchaus, ja, warum nicht? Klimaanlagen an und so. Was? Dann hast du auch die Aerosole nicht mehr so stark.
Die sammeln sich dann und kommen dann 3 Jahre später wieder raus. Was denkst du denn, das wurde jetzt viel geschrieben, wir haben, um mal so einen kleinen kurzen Outbreak nochmal zu machen. Viel geschrieben wurde in den letzten Wochen über den Start der Bundesliga und viele haben auch geschrieben, ja okay, das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Also in der NFL würden eben die Leute sich ganz genau anschauen, wie die Bundesliga das macht. Wo ich immer so gedacht habe, so I don't know, ist das wirklich jetzt ein Gradmesser, die Bundesliga in Deutschland, weil es sind ja zwei völlig verschiedene Grund Grundlagen, die eigentlich schwer zu vergleichen sind, sowohl was den Sport angeht, oder auch vor allen Dingen, was das Drumherum angeht, die Logistik und natürlich auch nicht zuletzt das Land, in dem der Sport stattfindet.
Ja, aber darum geht es ja nicht.
Deswegen, ich weiß nicht, glaubst du, das war ein Indikator jetzt oder das war ein Gradmesser, bei dem jetzt alle wirklich so hingeschaut haben und gesagt haben, okay, das ist ein Konzept für uns?
Es geht einfach nur darum zu sagen, hier schaut mal her, Deutschland, die machen das auch, dann wollen wir das auch. Es ist einfach, das ist der einzige Grund dafür. Es geht nicht darum zu gucken, ob das sinnvoll ist, ob das umsetzbar ist. Das interessiert die alle überhaupt nicht. Es geht einfach nur, das ist einfach nur Lobbyarbeit meines Erachtens. Nur Argumente sammeln.
Und zumal man ja auch dazu sagen muss, auch in Deutschland klatschen sich jetzt alle schon auf die Schultern und niemand weiß, ob das wirklich ein Konzept ist, was funktioniert. Zumindest ja. A, das und B, hat man jetzt schon, ich glaube, 3-4 Verstöße, sei es jetzt Mönchengladbach, die nicht lange genug in Quarantäne waren, glaube ich, und auch andere Sachen. Irgendwie Spieler, die sich dann doch abgeklatscht haben als Jubel und irgendwie Trainer, die noch zu DM gingen oder irgendwie sowas. Also man hat da ja auch schon im Grunde genommen genau das, was ich mir gedacht habe. Wir hatten den Fall Kalou, wo sich alle aufgeregt haben, wo ich mir gedacht habe, okay, was wäre passiert, wenn das ein, weiß ich nicht, weißer Marco Reus oder der Manuel Neuer oder Kimmich oder wie sie heißen.
Oder Heiko Herrlich.
Gewesen wäre, was wäre dann passiert? Hätte es dann auch einen Aufschrei gegeben? Hätte es eine Suspendierung gegeben? Natürlich nicht, genau das sehen wir jetzt. Von daher ist dieses ganze System so durchschaubar und einfach nur lachhaft, weil, keine Ahnung, die, ja, für mich einfach total undurchsetzbar, weil einfach diese Mechanismen immer wieder genau so greifen, wie sie jetzt gegriffen haben, weil eben die Leute, die da entscheiden, einfach so entscheiden, wie sie entscheiden. Und
ja, es geht einfach darum, dass kein Interesse bei den Teams da ist. Ne? Es ist also ich glaube nicht, dass da nur ansatzweise das Wissen da ist. Also ich meine, wir sehen das ja jetzt auch bei Von Miller. Hast du das mitbekommen, seine Aussagen zu Corona? Nee. Zu der Covid-19-Erkrankung? Er hatte ja durchgemacht. Das ist jetzt, glaube ich, schon seit 3 Wochen ist er negativ. Also hat die Erkrankung überstanden. Und er hat nach wie vor massive Probleme beim Luftbekommen.
Ja.
Und das ist halt ein Paradebeispiel dafür, dass diese Krankheit eben nicht nur entweder du überlebst sie oder du stirbst, sondern dass es halt auch dazwischen einen Bereich gibt, der bei sehr vielen Menschen, die eben auch nicht zu den Risikogruppen gehören, so wie es halt im Moment aussieht, massive Folgeschäden, zumindest kurzfristige Folgeschäden hat. Geschmacksverlust und Riechverlust ist auch so eine ganz häufige Geschichte. Und wenn das halt so ein Top-End-Sportler wie es Von Miller ist, ne, dann sollte das halt schon zu bedenken geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den entscheidenden Positionen bei den Fußball-Bundesliga-Vereinen die Mehrzahl der Verantwortlichen dort nicht das entsprechende Wissen haben und dementsprechend das Ganze wirklich nur als PR-Problem betrachten und sagen, okay, wie können wir erreichen, dass es plausibel genug aussieht, dass wir es machen können.
Ja, beziehungsweise und, es interessiert ja keinen, beziehungsweise die Entscheidungen werden ja immer schön einfach weitergegeben. Also von der Politik, die haben sich gesagt, so okay, wenn die DFL das macht, die DFL hat irgendwie ein ganz tolles Konzept entwickelt, von dem ja auch die meisten Experten gesagt haben, ist eigentlich nicht durchsetzbar und vor allen Dingen eigentlich auch regelwidrig. Und dann wurde das Ganze weitergegeben an die Teams, die sollen sich bitte am Riemen reißen und die haben das quasi dann auch weitergegeben indirekt wieder an die Gesundheitsämter, die dann entscheiden müssen am Ende, wer darf spielen und wer nicht, wer muss in Quarantäne, müssen das ganze Teams oder müssen es nur einzelne positive Spieler, was total strange wirkt. Und dann, was du auch ansprichst, die Folgeschäden, denn auch da weiß man, beziehungsweise wissen das jetzt schon aus ersten Untersuchungen, viele, ein Sportmediziner, der das von der, ich glaube, Sporthochschule Köln, die das untersucht haben, dass einfach...
Ist das den man immer sieht? In Dokus? Der einzige quasi Sportprofessor, der irgendwie immer im Fernsehen zu sehen ist?
Ich glaube nicht dieser Fröbe oder Fröbe.
Ja, so heißt
so ein anderer. So ein
oh,
anderer.
Der ist sogar auch sketchy gewesen. Der hat irgendwie so eine komische Beraterfirma geöffnet. Ja, verkauft irgendwie Trinkwasser irgendwie.
Guerrero 2.0. Nee, ist ein anderer. Den hatte ich vorher so noch nie gesehen. Und der hat eben gesagt, dass er es jedem Profisportler abraten würde, weil die Chance, dass das dein Karriereende bedeutet, ist einfach gegeben aufgrund der Tatsache, dass du irre parabel Schäden nicht nur an der Lunge, sondern auch am Herzen mitziehen kannst. Und vor allen Dingen, wenn ich mir das dann übertrage auf die NFL, in der die Spieler noch weniger die Chance haben, als ein deutlich besser verdienender im Schnitt Fußball-Bundesliga-Profi zu sagen, nö, mache ich jetzt nicht mit. finde ich sehr, sehr bedenklich.
Ja, das sind halt die Dinge, die sind halt eigentlich kaum im öffentlichen Diskurs. Ne? Also wie ich es gerade schon sagte, irgendwie immer, wenn du sowas hörst, dann ist es in 80% der Fälle geht es eigentlich, ist Corona so, entweder du stirbst daran oder nicht und eigentlich sterben nur die Risikogruppen. So, das scheint nach wie vor der Konsens zu sein und das ist einfach nicht akkurat. Ne? Und solange das auch halt die Gefahr in den Vereinen nicht erkannt wird, behandeln die das einfach nur so, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Laden am Laufen halten, wir haben finanzielle Probleme und gut, die befinden sich natürlich auch in gewissen Zwängen. Ja. Es gibt genug Vereine, ich glaube ein Drittel der Vereine in der ersten und zweiten Liga kämpfen um die Existenz. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie machen, weil gar kein Grund dafür da ist. Ne? Aber
ja, definitiv, aber das sind halt auch so Dinge, da würde halt jeder, würdest du halt sagen, so traurig es auch ist, aber die Anzahl an Menschen, die in dieser Branche arbeiten, ist relativ gering im Vergleich zu anderen Branchen, jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen. Und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass diese Vereine mit unglaublichen Summen hantieren und es offensichtlich über Jahrzehnte nicht schaffen, damit so zu haushalten, dass sie quasi das überstehen könnten und sagen wir, wie viele Spieltage geht es hier? 10, 9, irgendwie sowas, ne?
Ja, die, unter 10 sind es, glaube ich.
Genau. Die man nicht mehr sozusagen aufbringen kann oder wo man das Polster einfach nicht mehr hat. Und da, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber das ist eine relativ einfache Rechnung, dass das halt Missmanagement ist in vielen Bereichen.
Na, ich glaube, die haben einfach eine Hand gedealt bekommen, mit der sie nicht gewinnen können, denn wenn sie international mithalten wollen und das müssen sie ja irgendwie, dann gilt halt der internationale Mindeststandard und der internationale Mindeststandard ist halt eben, dass Investoren, ja, Steuerhinterziehung und sich halt massive Investoren und die Premier League, die unglaublich viel mehr Fernsehgelder bekommt, einfach einen riesigen Finanzvorteil haben und da hast du dann das Problem, dass dann dieser Kampf um die Champions League unglaublich verlockend ist, aber halt immer jedes Jahr nur 3, 4 Teams da reinkommen können und gleichzeitig aber auch 2 Teams absteigen können und Teams, die aber alle Teams so viel Geld in ihren Kader stecken, als wenn sie nicht absteigen würden. Ne? Und dann hast du halt immer ein paar Teams, die nicht in die Champions League reinkommen, obwohl sie damit mehr oder weniger gerechnet haben. Und dann hast du immer ein paar Teams, die absteigen, obwohl sie alles Geld dafür ausgegeben haben, dass sie in der ersten Liga bleiben. Und
ja, vor allen Dingen
so wird es dann schwierig.
Genug Gewinn machen, selbst obwohl sie in die Champions League kommen, sind da einfach die Kosten so hoch, dass sie im Grunde genommen ist das halt jedes Jahr ein Nullsummengeschäft. Und sobald es halt einmal ausbleibt, ist halt sozusagen ein großes, großes Problem und alles brennt an allen Ecken und Enden.
Ja, nun ist aber auch die Frage, musst du dich auf so eine Situation vorbereiten? Ist das quasi verantwortungslos, wenn du dein Geschäftsmodell auf so eine Krise nicht vorbereitest? Finde ich schwierig.
Naja, die Frage ist ja, ich meine, wir würden jetzt sehr weit abdriften, aber die Frage ist ja einfach, ist dein Geschäftsmodell und würden wir jetzt einfach mal den Sport so ein bisschen ausklammern und einfach sagen, okay, das sind ja Wirtschaftsunternehmen. Borussia Dortmund ist ein Wirtschaftsunternehmen, genauso wie Bayern München. Und die treffen Wirtschaftsentscheidungen. Dass Bayern München von in Katar die Trainingslager macht und sich dort Millionen einstreicht, ist eine Business-Entscheidung in erster Linie, weil das halt ordentlich Kohle bringt. Und sie könnten ja genauso gut auch sich einen potenten Sponsor, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass das immer bessere Unternehmen ethisch, moralisch gesehen sind, aber sie könnten sich irgendein whatever, Bosch, what, keine Ahnung, Audi und so haben sie ja, keine Ahnung, könnten sich genug Sponsorengelder zusammenkratzen. Es geht da einfach darum, ich will noch mehr. Und die Frage ist halt, als Wirtschaftsunternehmen willst du quasi immer ein unglaublich krasses Wachstum jedes Jahr haben? Willst du immer mehr machen? Willst du auf der Mitgliederversammlung in deinem Audi-Dome jedes Mal erzählen, dass du wieder 200 Millionen mehr gemacht hast? Oder willst du einfach sagen, hey, wir sind gesund, weil wir jederzeit genug Kohle haben, um auch eine schlechte Phase überstehen zu können? Und abgesehen vielleicht von Bayern München, weil die ein extremes Ausnahme-Ding sind in Deutschland, weil die niemals wahrscheinlich die Champions League verpassen werden. Aber alle anderen.
Vorher wird das Treuhandkonto angezapft.
Ja, genau. Aber alle anderen Teams müssen damit rechnen. Und das ist einfach nur, sie müssen einfach so wirtschaften, dass sie sagen, okay, wir müssen uns im allerschlimmsten Fall werden uns die besten Spieler weggekauft. Wir haben, greifen 3-4 Mal ins Klo, was unsere Transfersachen angeht, und spielen nur noch im UEFA-Cup, wenn es sie noch gäbe. Verlieren einfach extrem viel Geld. Als es das letzte Mal passiert ist, ist Dortmund fast insolvent gegangen. Also es ist jetzt nicht nur Corona so, ne? Also es sind schon Sachen, so willst du einfach immer
unglaubliches.
Ja gut, aber
ich glaube, Dortmund ist auch echt ein Paradebeispiel für Missmanagement, oder?
Ja, aber willst
zumindest
du,
aus der Zeit.
Aber Schalke ja auch, die haben ja auch gesagt, sie würden jetzt bankrott gehen, wenn sie jetzt nicht langsam wieder Fußball spielen können in der Corona-Krise. Aber das ist halt die Frage.
Ich glaube, Schalke geht bankrott, wenn die Fleischindustrie noch weiter befallen wird, oder?
Das ist wahrscheinlich auch. Aber das ist halt für mich halt einfach die Frage, willst du immer unglaublich schieres Wachstum haben, einfach um des Wachstums willens? Oder willst du halt einfach sagen, okay, wir sind jetzt einfach gut aufgestellt?
Und damit sind wir beim heutigen Thema Kapitalismus.
Ja. aber wir kommen zum anderen Thema, das damit angeschlossen ist, und zwar Rassismus. Könnten wir eigentlich direkt rüberspringen und den Bogen machen, denn wir hatten gerade eben angesprochen, Roger Goodell, der mehrere Dinge ans Laufen gebracht hatte, wie 19. Mai dürfen wieder die Facilities geöffnet werden und die Face Masks. Gab es eine viel wichtigere Sache, die jetzt zumindest beim Owner-Meeting, beim virtuellen, eingegeben wurde, sozusagen zur Abstimmung. Und zwar, Christian, dass Head-Coaches, generell Coaches, ob es jetzt die Position-Coaches sind, aber eben auch vor allen Dingen GMs, die Front-Office-Stellen, die höheren Front-Office-Stellen, wenn diese besetzt werden, von marginalisierten Menschengruppen, die eben sonst momentan, glaube ich, so gut wie gar nicht, ich glaube, wir haben 4 Headcoaches, die nicht weiß sind, besetzt werden, dann sollen diese Teams, die eben diese Stellen besetzen, mit einem Draft-Pick, beziehungsweise nicht mit einem Draft-Pick, Entschuldigung, das war falsch, sondern mit einer besseren Draft-Position belohnt werden.
Ja, beziehungsweise was beschlossen wurde, ist jetzt erstmal, dass Teams ihre Coordinator und Position Coaches nicht mehr blocken können für Interviews für Head Coaching und Coordinator Positionen, so wie ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist das, was beschlossen wurde.
Genau, zur Abstimmung meinte ich ja auch, wurde es quasi gegeben dann für das nächste Owner Meeting.
Das ist meines Erachtens schon mal grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Geschichte. Vielleicht auch, wenn es noch nicht die ganze Lösung ist, aber das ganze Hiring-Prozedere in der NFL ist halt irgendwie Quatsch. Ne? Ich meine, wir erinnern uns an die Josh McDaniels-Geschichte in Indianapolis, wo irgendwie 3 Wochen feststand, dass er der neue Head Coach wird. Aber es halt nicht offiziell verkündet wurde. Das ist halt irgendwie so. Weiß nicht, was das soll. So, ne? Aber zu der viel, viel wichtigeren Geschichte, und zwar die Inzentivierung von Minoritätsanstellungen quasi, wenn ich es jetzt mal überschreiben würde. Kann man das so überschreiben?
Ja, also es ist immer so, das Wording ist immer schwierig, aber genau, eben, wir haben ja jetzt momentan nur, wie gesagt, ich hatte es, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, 4 Co-Head Coaches.
Das sind sogar weniger, oder?
Mike Tomlin, Brian, Ron Rivera, Brian Flores und Anthony Lynn bei den Chargers.
Stimmt. Tatsächlich, ja, okay. Ja, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht haben wir noch irgendwen vergessen, aber das ist natürlich sehr wenig, und vor allen Dingen in den letzten Jahren hat sich dieser Trend echt schlecht gemacht. Ein großes Problem ist natürlich immer häufig, dass Teams scheinen, so wirkt es so ein bisschen so, dass sie dann quasi Chancen verteilen an nicht weiße Headcoaches, wenn sie sowieso eine shitty Situation haben. Also sprich kein Quarterback, und dann haben diese Coaches es in der Regel sehr schwer, sich unter Beweis zu stellen, weil sie eben keinen Quarterback haben, und dann werden sie auch wieder schnell gefeuert. Ne? Das ist dann noch so eine andere Seite dabei. Aber grundsätzlich, im ersten Moment war ich sehr begeistert von der Idee, als ich das gehört hatte. Dann habe ich die Fakten dazu gelesen und den Vorschlag mir genau angeguckt und dann festgestellt, dass es, glaube ich, maximal 14 Spots sind, die sie in der dritten Runde hochrücken können. Ne?
Nicht ganz, 16.
16, okay.
Also wenn sie einen Head Coach einer Minorität, also marginalisierten Gruppe, unter Vertrag nehmen, würden sie in der dritten Runde 6 Spots nach oben rutschen in ihrer Draftposition. Ein Top-Personal-Job, also GM in der Regel, würden sie 10 Spots nach oben rutschen, und nehmen Sie einen Head Coach und einen GM unter Vertrag, würden Sie 16 Positionen in der dritten Runde in der Draft-Reihenfolge nach oben springen.
Das ist halt so eine Sache, klar, das ist ein Anfang, aber meines Erachtens ist es, glaube ich, am Ende nicht genug, um wirklich einen Shift dahin zu bringen, dass es wirklich, also dass wirklich ein Owner sich sagt, okay, gut, dann, dass er sich dafür quasi davon überzeugen lässt. Das glaube ich nicht so richtig.
Ja, es ist vor allen Dingen auch, ja, es ist wirklich so ein zweischneidiges Ding, und das Problem ist natürlich auch, wir reden jetzt darüber, aber im Grunde genommen sind es ja die Personen, die da in Frage kommen würden für diese Position. Unter anderem wurde auch, das darf man auch nicht vergessen, wurde explizit generell in diesem Meeting auch darüber gesprochen, eben auch Frauen mehr zu integrieren in diesem Prozess. Wir haben eben momentan ja nur die Rooney Rule, über die wir auch häufiger schon gesprochen haben, von der wir ja auch schon häufiger gesagt haben, dass sie eben leicht zu umgehen ist, indem man einfach so tut, als hätte man, oder man, beziehungsweise man lädt einfach nur pro forma noch jemanden ein, um eben dieser Rooney Rule gerecht zu werden. Auch das war von der Idee her keine schlechte Idee. Auch dieser Vorschlag ist mit Sicherheit kein schlechter Vorschlag insgesamt. Nur ist die Frage, ob man da nicht etwas mehr kaputt macht, in der Hoffnung, etwas Gutes zu tun. Denn das große Problem ist und bleibt halt einfach, dass Entscheidungsträger und Trägerinnen, die paar in der NFL, sind halt alles Weiße und sind ultrakonservative weiße Besitzer, Besitzerfamilien, die Entscheidung im Endeffekt treffen, weil sie sozusagen die Paychecks unterschreiben. Und das Problem wird sich so wahrscheinlich nicht lösen lassen können.
Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass es zu wenig ist. Ich hatte halt erst gedacht, so, okay, wenn du so einen Drittrunden-Compensatory-Pick dafür dann quasi locker machen würdest, so, dass das vielleicht genug wäre, um da einen positiven Impact zu haben, also mehr Risiko in Anführungsstrichen, denn meines Erachtens ist jetzt nicht ein Risiko, eine BPOC-Person dazu dann einzustellen, aber Risiko aus Sicht der Ownership dann quasi einzugehen, dass das damit kompensiert werden kann. Und gleichzeitig, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Meine Frage ist halt auch, ist der Anreiz groß genug, mit dieser 10 Spots nach oben zu springen in der dritten Runde?
Das glaube ich nicht, denn es ist auch einfach zu abstrakt, denn du weißt ja im Februar nicht, was in der dritten Runde, also wir sehen ja viele Draft Day Trades, ne? Also viele Trades am ersten oder zweiten Tag, wenn dann in der dritten Runde noch jemand 10 Picks hochspringt, das kommt sehr häufig vor, aber das passiert immer spontan, ne? Und es hat niemand, der im Februar da sitzt oder meinetwegen Januar da sitzt und sagt, okay, ich brauche neues Coaching oder neuen General Manager, der ist sich ja in dem Moment noch gar nicht bewusst, dass er dann im April, wenn der Draft stattfindet, dann diesen Bedarf dazu hat, hochzuspringen. Weißt du?
Ja.
Und dementsprechend glaube ich, dass dann diese Steigerung der Picks am Ende wahrscheinlich nur so vorausdenkenden General Managern wie Bill Belichick oder, keine Ahnung, Lynch oder so sind, dass die daran überhaupt Interesse haben. Alle anderen sagen so, interessiert mich ein Scheiß, das ist ein Problem für April. Ne?
Ja.
Und deswegen wäre meine Idee schon zu sagen, okay, es sollte schon ein extra Pick sein. Und auch nicht irgendwie so ein Siebtrunden-Pick oder so. Wobei es gibt auch irgendwie eine Sache, gab es auch für einen extra Sechstrunden-Pick, ne? Der kam, wenn der Head Coach oder so dann noch 2 Jahre später im Amt ist. War das so?
Ja, genau. Ich glaube, das dritte Jahr vom Head Coach oder GM, dann würden sie einen Viertrunden-Pick dazu bekommen. Der Viertrunden-Pick würde nochmal 5 Spots nach oben rutschen, wenn der im dritten Jahr noch angestellt ist, der Head Coach oder der GM. Und es würde ja auch noch, das ist auch noch die Idee, einen Compensatory-Pick geben. Wenn
QB-Coach, glaube ich, ne? Oder wie war das?
Ja, ich glaube einfach nur, wenn ein Assistant-Coach.
Ah ja, genau. Offensive, Defensive, Special Teams Coordinator oder QB-Coach. Das war, glaube ich, die Sache.
Ja, irgendwie, also ich glaube, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es, wenn ein Assistant aus seinem jetzigen Team irgendwo anders eine Coordinator-Stelle bekommt. dann bekommst du dafür einen Compensatory Pick. Das ist quasi der Vorschlag. Wie gesagt, wir reden jetzt nur nicht über gelegte, also gemachte Entscheidungen, sondern das sind Vorschläge. Also es ist, je länger man sich das durch den Kopf gehen lässt, beziehungsweise je länger man das durchliest, desto schwieriger ist es halt einfach, weil ich halt einfach finde, dass die Art und Weise, wie da über die Menschen auch gesprochen wird, um die es geht und das komplette Konstrukt. Und wenn ich mir dann überlege, dass darüber die Owner entscheiden und die Owner auch diejenigen sind, die später Einstellungen zu großen Teilen, fast bei allen Teams, es gibt ein paar Ausnahmen, ja, aber fast bei allen Teams entscheiden, finde ich das eine wirklich sehr, sehr schwierige Sache und ist eine Sache, die ich mehr und mehr nicht gut finde. Ich finde halt, man müsste halt einfach radikaler von der NFL arbeiten und sagen, wir entmachten die Owner, sobald wir die Möglichkeit dazu haben, wenn sie Scheiße bauen. Und lassen das nicht mehr. Ja, ich meine, ja. Wir hatten den Fall Jerry Richardson. Jetzt haben, gut, ich will nicht sagen, dass jetzt mit Tepper unbedingt der viel bessere Kandidat da im Amt ist, aber einfach, dass man so ein bisschen versucht, diese Riege da aufzubrechen, indem man einfach strikter da ist. Also Spieler werden extrem bestraft, die Owner aber im Grunde genommen gar nicht. Und sie sind als die Franchise-Nehmer extrem machtvoll. Und man müsste einfach diese Macht mehr und mehr einschränken und beschränken, wenn man wirklich Interesse daran hat, strukturelle Probleme in der NFL zu lösen. Die NFL wird keine strukturellen gesellschaftlichen Probleme, die hier ja sichtbar werden. Also, dass gewisse Coordinator, Head Coaches, GM nicht eingestellt werden, ist ja das gesamtgesellschaftliche rassistische Motiv, das immer wieder sozusagen greift. Und den Rassismus wird die NFL selber nicht auflösen können, aber sie können gewisse Rahmenbedingungen schaffen, in denen es vielleicht etwas besser funktionieren könnte. Und dazu gehört es halt, dass beispielsweise Leute wie Jerry Richardson nicht so lange unterwegs sein dürfen, dass beispielsweise Owner-Familien wie in Houston nicht so lange so einen Scheiß fabrizieren können, sondern dass da quasi die NFL schneller und früher Maßnahmen einleiten kann, um die Besitzer zu wechseln. Und dann könnte man wirklich, da könnte man dann wirklich Vorgaben setzen, dass man sagt, so, es darf nicht schon wieder irgendwie der nächste Weiße, weil es gibt auch genug nicht weiße Unternehmer, oder UnternehmerInnen und Familien, die in Amerika genug Geld hätten, um ein Team zu betreiben. Und das ist so der einzige Weg, den ich sehe. Alles andere ist so ein bisschen so eine Scharade.
Ja, ist jetzt nicht so, dass ich das nicht auch begrüßen würde, wenn genau das eintreten würde, was du jetzt gerade da beschrieben hast. Ich sehe nur absolut keinen Weg dahin. Also, denn warum sollten sich die Owner ihre eigene Macht berauben? Das kann ja nur durch Druck von außen passieren. Und dieser Druck ist, also ich sehe schon einen gesteigerten Druck. Also es gab viel Ärger darüber, über die Minority Hires, beziehungsweise die Ausbleibenden, ne, die Fritz Pollard Foundation, ne? Oder die hat sich auch mit scharfen Worten daran gewandt. Ehrlich gesagt bin ich schon überrascht, dass überhaupt was passiert, also dass da überhaupt was in diese Richtung, das hat mich schon leicht überrascht, aber dass da mehr passiert, da muss einiges an Druck passieren, der von außen kommt, der dann am Ende halt auch Geld kostet, ne? Denn ich habe es oft genug gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass 2/3 der Ownership da in erster Linie des Geldes wegen da ist. Und das ja. Gewinns, der damit erzielt wird. Und wenn das natürlich angreifbar wird, ja, dann kann das auch passieren. Aber vorher sehe ich da kaum einen Weg hin zu Ownership, die quasi Macht abgibt.
Nee, man müsste ihnen die Macht natürlich auch abschneiden. Man müsste halt, und das ist natürlich ein Prozess, der ewig schwierig ist und langfristig ist, so wie die NFL strukturiert ist. Aber man muss halt davon wegkommen, dass die Owner, weil die Owner sind quasi diejenigen, die Gesetzesentwürfe sozusagen vorschlagen und aber auch darüber abstimmen und diese nachher auch einhalten sollen. Also das ist so ein bisschen schwierig halt und da muss man so ein bisschen wegkommen, weil diese Macht dieser Opis und Omis da, die ist halt einfach viel zu groß. Und ja, ich weiß, das ist die Cash-Cow oder die einzelnen Leute, aber nichtsdestotrotz, die Kohle würde auch fließen, wenn, ich weiß, es ist jetzt utopisch, weil das Ganze wahrscheinlich auch mehr aufgeblasene Luft war im Endeffekt als wirklich eine Möglichkeit, aber P. Diddy und Steph Curry als die Besitzer von Carolina würden genauso, wenn nicht sogar viel mehr Kohle generieren können für Carolina unter dem Shield der NFL.
Natürlich.
Von daher, das darf halt nicht mehr das Argument sein. Und wenn es dann, wenn man auf dem Weg dorthin Regelungen findet, um eben noch mehr Spieler, Entschuldigung, Coaches, GMs etc. Die Chance zu geben, überhaupt mal so ein Amt zu bekommen, dann muss es eben mehr an Kompensation sein, als jetzt eben, du rutschst jetzt 5 Spots in der 3. Runde nach oben. Keine Ahnung. Entweder sagt man, okay, wir gucken uns die Rooney Rule nochmal an, die seit 2003, wenn ich richtig Erinnerung habe, sozusagen greift, aber die eben schon so extrem ausgehöhlt ist, dass man da eben nochmal nachschaut und guckt, okay, wie könnten wir diese Rooney Rule nochmal wirklich ein bisschen fester zurren und wirklich da versuchen, Kontrollmechanismen einzuführen und die Strafen nochmal anzieht.
Es gibt ja sogar noch deutlich leichtere Mittel dazu. Du musst das ja jetzt nicht irgendwie über Compicks machen oder indem du ein paar Slots hochrutscht. Du kannst ja auch einfach anfangen und sagen, dass du dann Cap-Exemptions irgendwie bereitstellst. Ne? Dass du sagst, okay, dann bekommt das Team in diesem Jahr irgendwie 10 Millionen Cap-Space-Dollar mehr. Oder
ja, das ist eine gute
Millionen
Idee.
Oder
ja.
Das ist vor allen Dingen auch deutlich simpler. Ne? Problem ist dann nur, dass dann es gibt halt viele Teams, die keine Lust haben, mehr Capspace zu haben. Die eigentlich immer nur das Minimum ausgeben wollen, damit sie dann möglichst viel Gewinn machen können.
Ja, aber ich meine, so ein paar Teams würden jetzt, glaube ich, froh sein, wenn sie ein bisschen mehr Cap zur Verfügung hätten. Ne?
Ja, ja, aber nicht alle Teams haben Bock darauf.
Ja, klar.
Ne? Es gibt halt viele Teams, die das einfach vor sich herschieben und zum einen, weil sie halt nicht wirklich Bock haben, viel Geld auszugeben, zum anderen, weil sie gerade in dem Moment keine wirkliche Möglichkeit sehen, überhaupt erfolgreich zu sein. Allerdings kannst du Capspace dann ja auch wieder so quasi vertraden, indem du dir halt irgendwie Nick Foles oder einen Brock Osweiler aufnimmst, aber diese Situationen ergeben sich halt auch nicht unbedingt jedes Jahr. Grundsätzlich, I don't know, ich bin auch fester Überzeugung, es ist ziemlich egal, wer da sitzt in dem Franchise. Je inkompetenter die Ownership ist, desto weniger Gewinn erwirtschaftet sie natürlich am Ende, aber ich glaube, es ist ziemlich unmöglich, Minus zu machen mit einem NFL-Franchise, sei denn, du hast irgendwie 5 Corona-Saisons nacheinander.
Ja, ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann ist das nächste Zoom-Meeting geplant?
War nicht Ende Mai was?
Ja, ich glaube schon. Ne? Also vielleicht wird es dann nähere nächste Informationen dazu geben. In diesen Zeiten, in denen momentan ja alles in der NFL noch über Zoom-Meetings abgehalten werden muss. Was nicht über Zoom.
Eigentlich,
ja.
Was mich wundert, ist, warum die NFL so bereitwillig erklärt, dass sie Zoom benutzt. Ne? Also eigentlich müssten sie doch irgendwie Skype nutzen, denn sie haben ja diese strategische Partnerschaft mit Microsoft und diesen Surface-Tablets.
Ja, aber ich meine, so tief wird es auch nicht fallen als NFL. Ne? Ich meine, Skype hat eine, wenn du so willst, eine Atlanta Falcons 28-3 Führung in, was Online-Video Telefonie angeht, verspielt. Ich meine, vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren war Skype im Grunde genommen der einzige Player auf dem Markt und mittlerweile.
Ja, ICQ hatte auch einen Videochat.
Ja, aber mittlerweile benutzt im Grunde genommen keine Sau mehr Skype, wenn es sich vermeiden lässt. Also wirklich eine der größten Niederlagen.
Aber Microsoft hat, ich glaube, in den 2 Corona-Monaten, in den letzten 2 Corona-Monaten schon so viel Umsatz gemacht oder Gewinn gemacht wie im ganzen Jahr.
Womit
also,
denn? Nicht mit Skype, oder? Oder Skype gut haben.
Microsoft Teams, keine Ahnung.
Ja, stimmt, Microsoft Teams ist das neue.
Ja.
Vielleicht
hat Bill Gates von seiner geheimen Verschwörungsgeschichte irgendwie Geld gefunnelt in das Unternehmen oder so.
Wahrscheinlich, ja. Speaking of Zoom, eine der wichtigsten Nachrichten, die uns erreicht hat in dieser Woche, Christian, ist ja die Aussage von Bears Head Coach Matt Nagy, dass es keine Quarterback-Competition geben wird via Zoom. Das heißt, der Quarterback-Konkurrenzkampf zwischen Nick Foles und Mitchell Trubisky wird nicht über Zoom ausgefochten, sondern erst, wenn beide wieder auf dem Feld stehen können. Das hat er so gesagt. Ich frage mich, wie das hätte aussehen sollen. Hätte es über Zoom laufen müssen?
Tja.
Schwierig, ne?
Vielleicht gibt's ja auch, kennst du diese Golf-Leinwände, wo du dann den Golfball gegen diese Leinwand schlägst, diese Computer, ja, und die dann so virtuell zeigen, wie weit der Ball fliegt?
Ja, stimmt. Aber da hätte Trubisky vielleicht drüber geworfen.
Ja, oder ich weiß auch nicht.
Foles hätte sich den Ellbogen gebrochen.
Wahrscheinlich hätte Trubisky die ganze Zeit den Computer kaputt geworfen, ne?
Ja. Kein guter Ping. Kommen wir zu weiteren Nachrichten, Christian. Eine Nachricht, die auf jeden Fall viel Schlagzeilen beziehungsweise auch etwas Verwirrung gesorgt hat, war die Causa Quinn Dunbar und Baker. DeAndre Baker von den Giants und Dunbar neu von den Seahawks. Beide Corner wurden mit einem Haftbefehl, ich will nicht sagen gesucht, beziehungsweise ein Haftbefehl wurde erlassen auf Grundlage eines bewaffneten Raubüberfalls, den beide begangen haben sollen. Beide haben sich dann nach 24 bzw. 48 Stunden selbst gestellt bei der Polizei in Florida, die da zuständig war. Beide haben beteuern ihre Unschuld. Beide Anwälte haben auch gesagt, dass das nicht dem wirklich der Fall einer schweren räuberischen Erpressung bzw. Raubüberfall entsprechen würde. Ich glaube, der Anwalt von Baker, wenn ich mich jetzt nicht vertue, hat auch gesagt, dass sein Mandant gar nicht anwesend gewesen sein soll an einem fraglichen Tag, Ort, Zeit. Quinton Dunbar ähnliches behauptet, dass es Zeugen gibt, die sagen, dass dies kein bewaffneter Raubüberfall war. Eine Story, die relativ schwierig zu glauben ist, gemessen daran, dass beides wirklich keine sozusagen No-Names sind in der Liga. Wo es für mich von Anfang an, und ich habe es jetzt auch keine weiteren Informationen gefunden, schwierig ist, ein Motiv zu ermitteln, warum beide einen bewaffneten Raub begehen sollten. Beide sind auf Kaution frei. Es ist jetzt die große Frage, wie es da weitergeht, vor allen Dingen, ob sich diese Anschuldigung irgendwie festigen können oder ob die beiden wirklich zu Unrecht da beschuldigt wurden, denn das spielt ja eine große Rolle, auch was die NFL angeht und mögliche disziplinarische Maßnahmen gegen sie.
Ja, eine große Rolle, weiß ich nicht. Es spielt eine Rolle, sagen wir es mal so.
Naja, wenn du zu Unrecht beschuldigt wirst und alle Anklagepunkte werden sozusagen fallen gelassen, dann wird die NFL ja wohl kaum dich sperren können. Also beziehungsweise wird es ein großes Problem haben.
More probable than not, ne?
Ja.
Also, ich glaube schon, dass die NFL da eine Entscheidungsweise an den Tag legt, die in der Regel auch eher so wieder geht, wie ist das öffentliche Interesse daran.
Ja gut, Ted Wells wird was finden, sagen wir so.
Ja, also jetzt auch nicht nur Tom Brady, es gibt das in vielerlei Hinsicht, wo die sich dann sehr stark in die Richtung dann auch wenden, wie das öffentliche, die öffentliche Erwartung vielleicht auch teilweise ist. Ne? Grundsätzlich ist es in vergleichbaren Fällen eigentlich immer so gewesen, dass Spieler dann, wenn sowas wirklich dann passiert ist, oder beziehungsweise more probable than not, also wahrscheinlicher, dass es passiert ist, als dass es nicht passiert ist, dass sie dann für 4 Spiele gesperrt werden, illegaler Waffenbesitz und so weiter. Wobei die Frage ist, ob sie dann überhaupt nicht ins Gefängnis kommen, ne? Denn wenn sich das halt bewaffneter Raubüberfall, ist halt schon eine schwerere Hausnummer als jetzt das übliche DUI, ne?
Ja, aber auch hier, wie gesagt, bei diesem Fall jetzt Quinn Dunbar und DeAndre Baker, ist halt auch noch die Frage, was sich wirklich so beweisen lässt, beziehungsweise was ist wirklich dran an dieser Story? Denn wenn man zumindest natürlich den Anwälten glauben darf, die jetzt natürlich nicht ihre Mandanten irgendwie extra schlecht dastehen lassen möchten, aber beide haben eben gesagt, dass es Entlastungszeugen gibt, dass man eben beweisen kann, dass das, wenn überhaupt, ein Missverständnis war.
Ja, ich weiß es nicht. Also die Situation gestaltet sich sehr schwierig, denn also ich meine, Was war ursprünglich gesagt, mit gezogener Waffe und eine Rolex und andere Wertsachen wurden geklaut, ne? Da ist halt nicht irgendwie, Missverständnis ist halt nicht möglich bei der Beschreibung der Tatsache. Kann natürlich sein, dass sie sich irgendwie hochgebauscht haben oder so, kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine Art Scam ist oder so. Ich weiß es nicht, also abwarten, bis dann die Nachrichtenlage auch ein bisschen besser ist, vielleicht auch bis irgendwelche juristischen Verfahren angestoßen werden. Ne?
Ja, absolut. Also da ist es wirklich eine Frage von wahrscheinlich einigen Wochen, bis sich das näher klärt. Und vor allen Dingen muss man da ja auch sagen, man darf auch die Leute jetzt nicht zu sehr vorverurteilen in dem Moment. Das wird natürlich dann gerne gemacht in dem Moment, weil das natürlich eine schöne Story ist. Millionäre, Spitzensportler, die nicht mehr alle beisammen haben und irgendwie einen bewaffneten Raubüberfall begehen für ein paar tausend Dollar, ist jetzt eine Sache, die man nicht raushauen sollte, beziehungsweise sollte man sich zweimal überlegen, denn hier ist noch im Grunde genommen alles völlig offen und man weiß überhaupt nicht, was da wirklich passiert ist. Und das Lustige ist ja, sobald irgendein Spieler wegen häuslicher Gewalt auffällt, schreien immer alle jetzt, lass doch erstmal warten, ob sich das überhaupt bestätigen lassen, ob wir das überhaupt bestätigen können. Das ist, wir wollen doch niemanden vorverurteilen, wir können doch nicht hier so eine Karriere von jemandem zerstören, indem wir ihn vorverurteilen. Lustigerweise, wenn das nicht irgendwie häusliche Gewalt ist, dann wird das immer relativ schnell gemacht. Deswegen können wir das jetzt mal umdrehen und warten, was sich da entwickelt. Es gibt dann auch noch News zu dem nicht mehr Rookie, jetzt im zweiten Jahr Defensive Tackle Ed Oliver von Buffalo, der eine großartige Saison hatte im Rookie-Jahr. Der wurde angehalten und, driving under influence. Er hatte Alkohol getrunken, wurde sogar mit einem Bier in der Hand von der Polizei aufgefunden und bei der Durchsuchung seines Wagens wurde dann auch noch eine Waffe gefunden, die wohl nicht irgendwie registriert war, unerlaubter Waffenbesitz. Das sind, Christian, du hast immer das Regelbuch zur Hand, wenn sich das auch so erhärtet, wahrscheinlich auch, ja, 4 bis 6 Spiele, ne? Sperre.
DUI ist, meine ich immer so 4 Spiele, ne? Also das ist, könnte vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden. Allerdings sehe ich nicht warum und ich finde auch, also ich finde ja generell, der Strafenkatalog ist irgendwie viel zu gering, denn also intoxicated Auto zu fahren ist halt für mich eine Sache, die ist verantwortungslos ohne Ende. Denn alles, wo du halt nicht nur dein Leben riskierst, sondern auch das Leben von anderen, ist halt ja eine tragische Sache, die meines Erachtens da nicht entsprechend gewürdigt wird.
Das ist richtig. Und Ed Oliver, wie gesagt, letztes Jahr Nummer 9 Pick von den Buffalo Bills, ein wichtiger Spieler für ihr Team.
Ja, für Buffalo selber ist es natürlich
eine unangenehme Situation.
Ich weiß gar nicht, ob das so unangenehm ist, denn ich meine, okay, wenn er jetzt 4 Spiele gesperrt wird, was soll das heißen, diese Saison und so weiter.
Gut, du hast recht, man vergisst es immer wieder.
Ja, und das andere ist natürlich, dass er dann die ganzen Garantien halt aus dem Vertrag rausstreichen können, die er hat. Gut, nun ist es nicht so, dass es bei ihm irgendwie so aussieht, als wenn die Garantien nicht sowieso irgendwann, also das Gehalt nicht so oder so von alleine bekommen würde. Aber grundsätzlich ist es für ein Team natürlich auch immer nicht uninteressant, wenn Spieler gesperrt werden, weil es dann eben heißt, okay, Garantien sind flöten gegangen.
Genau, und
in
das
den allermeisten Fällen.
Ist wahrscheinlich auch der Fall, um jetzt hier die True Crime Sektion zu beenden, bei Washingtons Wide Receiver Cody Latimer. Der wurde nämlich auch festgenommen und auf Kaution wieder rausgelassen für, ich glaube, auch illegaler Waffenbesitz und Abfeuern der illegalen Waffe beziehungsweise Bedrohung und so weiter und so fort, wurde in irgendeinem Apartmentkomplex aufgegriffen. Bei ihm ist es, glaube ich, so, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass er damit wahrscheinlich zu großer Wahrscheinlichkeit seinen Rosterplatz bei Washington verspielt hat.
Ja, es könnte sogar am Ende seine Karriereende bedeuten, ne? Denn er ist jetzt schon im Minimum Salary Benefit quasi gelistet bei Washington, also hat er zu dem Mindestvertrag bekommen. Das bedeutet halt, wenn er dann die ersten 4 Spiele aussetzt, das heißt, es wird schwieriger mit ihm den Kader zu planen. Dementsprechend ist er dann eher expendable, als er sowieso schon ist, ne, weil kaum Investment drin ist und der Skill nicht mehr so gut da ist. Und dann könnte es natürlich schon sein, dass er dann bei Washington auch gecuttet wird und dann vielleicht irgendwie erst Mitte der Saison wieder von irgendeinem Team, das seinen Wide Receiver verloren hat, dann unter Vertrag genommen wird und da dann so ein bisschen aushelfen kann, aber da das Playbook dann wahrscheinlich nicht mal schnell genug lernen kann.
Und also das ist halt so eine übliche Story. Du hörst dich an, als hättest du diese Story schon way too often gesehen und gehört.
Das ist halt, das sieht halt aus wie so ein klassisches Karriereende, in dem man sich gerade befindet. Und dann dementsprechend für ihn natürlich tragisch, aber er ist am Ende wahrscheinlich auch einfach selber schuld.
Eine Sache, Christian, über die kann man sich ja eigentlich in dieser Zeit, in der es keinen Sport gibt, in dem, wir haben schon häufig drüber gesprochen, der Sportjournalismus selber so ein bisschen demaskiert, sich freuen eigentlich. Denn
sollen wir uns mal ein neues Wort dafür überlegen?
Die Zeit, die normalerweise in der Offseason ja von den Spielern gerne genutzt wird, um irgendeinen Kram zu tun, der nicht immer so ganz gut ist und vor allen Dingen auch versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren in erster Linie, die wird jetzt dadurch die ganze Corona-Krise nochmal verlängert. Und da haben wir jetzt diese Woche einen wunderschönen Fall, und zwar James Harrison. Für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, Longtime Pittsburgh Steeler, Super Bowl-Sieger, Defensive End, aus Pittsburgh, der nicht ganz so schönen Abgang mit Pittsburgh hingelegt hat. Das war nicht ganz so, wie man sich das erhofft von so einem langjährigen Veteran, der im Team war. Auf jeden Fall hat James Harrison offensichtlich gemerkt, dass es nicht mehr so viel Attention bringt im Netz, im World Wide Web, wenn man irgendwie zum 20. Mal irgendwie einen Traktor zieht oder ich weiß nicht, irgendwelche großen, riesengroßen, überdimensionierten Autoreifen durch die Gegend schleppt, hat er sich gedacht, ich muss mal mit was anderem auffahren und hat jetzt die Pittsburgh Steelers und da ganz speziell auch Mike Tomlin beschuldigt, Christian, im Grunde genommen eine Bounty-Gate-Sache betrieben zu haben über mehrere Jahre. Für alle, die sich nicht erinnern können, Bounty-Gate war ein Skandal, dem in erster Linie Sean Payton und dann auch Greg Williams, der damalige Defensive Coordinator der New Orleans Saints, zum Opfer fielen. Und zwar hatten sie ein, ja, ist immer so schwierig, dieses Wort Kopfgeld ausgesetzt, beziehungsweise eine, ja, Incentives ausgegeben für extra starke Hits, für das Ausnocken von Schlüsselspielern des Gegners.
Ja, für das Verletzen von anderen
Verletzen,
Spielern.
Ja. Und James Harrison sagte jetzt, dass das Gleiche auch bei Pittsburgh war und er beschreibt einen Fall, wo er, ich glaube, TJ Hushmanjas, wenn ich jetzt richtig Erinnerungen habe, der damals bei Cincinnati gewesen sein müsste, ausgenockt hat und dafür dann im Endeffekt, glaube ich, eine 75.000 beziehungsweise auf $50.000 reduzierte Strafe von der NFL bekommen hat für einen illegalen Hit, aber dafür dann auch von Mike Tomlin direkt einen Briefumschlag kassiert hat für eben diesen Hit, und er wurde quasi incentiviert, er wurde quasi belohnt für eben diese Hits an gegnerischen Schlüsselspielern.
Ja gut, ich würde es halt schon anders nennen. Also alles, was er gesagt hat, lässt halt darauf hindeuten, dass er nicht wusste, dass die Strafen quasi gedeckt wird, aber dass dann die Strafe im Endeffekt von Mike Tomlin, ob er jetzt irgendwie das Geld von der Ownership bekommt oder aus seinem Gehalt bezahlt, sein Gehalt glaube ich eher weniger, dass halt quasi die Strafe quasi übernommen wird. Ne? Ja. Das ist schon noch eine andere Sache, wenn es irgendwie jetzt so aus Sympathie geschieht oder so. Es ist was anderes, als wenn du sagst, okay, wir geben dir sogar Geld, wenn du Spieler verletzt. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber grundsätzlich ist es natürlich genauso mit den Regeln der NFL nicht vereinbar. Und auch völlig zu Recht nicht vereinbar, denn die Strafen sind ja dazu da, um einen disziplinarischen Effekt zu haben. Ist das richtig formuliert?
Ja, könnte man nicht. Ich würde sagen, ja, ich verstehe es
zumindest. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? Und das ist damit natürlich ganz klar umgangen worden. Ob die Story stimmt, persönlich glaube ich schon, denn da kommst du irgendwie nicht drauf, oder?
Also zumindest niemand, der sich in den letzten Jahren außer anabolen Steroiden sonst nichts mehr zugeführt hat.
Irgendwie, also die Story ist halt so abgefahren irgendwie. Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass du da irgendwie in deinem stummen Kämmerlein sitzt und dir überlege, sowas in den Kopf kommt.
Sagen wir mal so, unabhängig davon, welcher Verein das jetzt ist, denn wir kommen gleich nochmal kurz zu New Orleans, Sean Payton, der das natürlich gerne auch aufgegriffen hat. ich gebe dir erstmal recht, natürlich ist es was anderes, wenn du, so wie es bei New Orleans war, quasi einen Katalog hast für einen Spieler krankenhausreif, sozusagen tackeln, kriege ich so und so viel $1,000, für einen Spieler einfach nur für einen Quarter raushauen, so viel, für das und das so viel. Ist natürlich was anderes, wenn du einfach nur die Strafe übernimmst. Trotzdem hat dann eben auch die Strafe, die von der NFL ja auch zu Recht benutzt wird, keinen Effekt mehr. Aber ich finde es insofern glaubhaft, als dass ich glaube, das wird bei oder wurde vielleicht auch immer noch bei ganz, ganz vielen Teams gemacht. Denn warum nicht, wenn man sich einfach den Sport anguckt, wenn man sich die Liga anguckt, wenn man sich im Grunde genommen auch anschaut, worum es geht und wenn man sich anschaut, dass die Teams im Grunde genommen immer 53 oder 46 Sündenböcke hat, die sie nutzen können, um das Ganze dann irgendwie abzuwälzen, ist es mehr als wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, wie zu Zeiten noch von James Harrison und auch ja damals von Bounty Gate New Orleans, wie damals auch noch die Regeln waren. Wir hatten damals noch bei weitem nicht so strenge Regeln, was Hits angeht, was Sex angeht, ja. Was im Grunde genommen die kompletten Regeln, über die wir uns ja jetzt auch immer wieder unterhalten.
Ach, Quarterback-Sex.
Ja, was hast du verstanden?
Kannst du, glaube ich, denken.
das gab es damals so noch nicht. Das heißt, der Sport war noch viel brutaler. Und in der öffentlichen Wahrnehmung hat die NFL ja nur umschwenken müssen, weil sie Angst hat um den Nachwuchs sozusagen. Weil Leute gesagt haben, ich will nicht mehr, dass mein Kind Football spielt, wenn das so aussieht.
Wegen Brandon Merriweather.
Genau, wegen Brandon Merriweather. Aber der Kern des Spiels ist immer noch der gleiche. Und also Ich natürlich weiß ich es nicht, kann ich auch niemals beweisen, aber würden jetzt von einem Seth Wickersham 5, 7, 8 Teams überführt werden, der illegalen Incentivierung ihrer Spieler, dann würde es mich nicht großartig überraschen.
Und das ist für mich nämlich genau das Gegenargument, warum ich das nicht glaube. Das ist so ein bisschen dasselbe wie am Salary Cap vorbei, Löhne geben den Spielern und so weiter. Wenn das passieren würde, dann wäre es garantiert schon rausgekommen. Ich kann mir, das ist ja nicht nur dann irgendwie einer oder zwei Spieler in dem Team, die das betrifft. Das wären ja wahrscheinlich.
Aber wo sollte das rauskommen?
Oder ja, sobald ein Spieler in Ruhestand geht, was hat der noch für einen Grund, das nicht zu sagen?
Ja, aber über.
Also ich meine, solange er angestellt ist, kann ich das verstehen. Da hält er natürlich sein Maul, weil er weiß, dass danach seine Karriere vorbei ist. Aber sobald er dann nicht mehr angestellt ist, oder sobald er, nehmen wir mal an, jetzt Tom Brady wäre doch jetzt ein perfektes Beispiel, der jetzt meinetwegen unzufrieden oder naja, zumindest in Teilen unzufrieden von New England abgehauen ist. Nehmen wir an, wäre jetzt in Ruhestand gegangen. Was hat er für einen Grund, jetzt nicht auszupacken und damit dann irgendwie noch TB12 besser zu vermarkten, weil er sagt, dass er Wasser verkauft, dass das Immunsystem stärkt?
Ja, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes. Aber welchen Anreiz, sagen wir mal, du wärst jetzt, hättest in der NFL gespielt, du wärst, keine Ahnung, Outside-Linebacker gewesen oder du wärst irgendwie Camp-Chancellor gewesen und hättest reihenweise den Leuten fast den Kopf abgerissen und wärst quasi incentiviert worden von deinem Team. So, da hättest du natürlich während deiner Zeit bei Seattle nichts gesagt. So, jetzt bist du schon lange so im Retirement. Welchen Anreiz hättest du jetzt, das auszupacken? Was würde es dir bringen?
Attention.
Ja, aber diese Intention.
Geld.
Ja, aber die Intention. Also,
kannst du hochschreiben oder.
Ja, die ist halt auch nicht so krass incentivierbar. Wie sagt man? Bringt jetzt auch nicht so viel und vor allen Dingen, wenn ich das, natürlich, ich würde recht geben, klar, warum ist das nun nie rausgekommen, aber auf der anderen Seite überlege ich mir dann, komisch eigentlich, aber ich meine, das ist das gleiche wie beim Thema Doping zum Beispiel. Wir wissen alle, dass heutzutage zu ganz, ganz großen Teilen, aber vor allen Dingen in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre waren von 180 Tour de France Startern 179 ultra krass gedopt. Es hat kein einziger das wirklich, wirklich, wirklich freiwillig ausgepackt. Alle, die es ausgepackt haben, wurden entweder überführt oder die Beweislage war so erdrückend, dass sie irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt mal freiwillig was preisgeben. Haben sie aber nicht wirklich freiwillig gemacht, sondern im Grunde genommen war es einfach, sind sie sozusagen dem Blutbeutel vorausgegangen und haben gesagt so, okay, ich sag's jetzt lieber, bevor es in 2 Wochen rauskommt, so ungefähr. Aber kaum einer hat das freiwillig gesagt und die waren alle schon lange nicht mehr angestellt bei dem Team und die hatten auch schon im Grunde genommen die meisten keine Verträge mehr mit irgendwelchen Sponsoren oder whatever.
Ja, aber da gibt es meines Erachtens zwei gewaltige Unterschiede. Der eine ist, es kann durchaus eine strafrechtliche Komponente sogar noch damit drin sein.
Verjährt.
Okay, gut. Der andere ist, dass wenn du zugibst, dass du gedopt hast, dass du dann natürlich deine eigene Greatness selber untergräbst, ne? Und das hast du ja, wenn du sagst, dass du andere Spieler verletzt hast in einem Sport wie Football, ja eben nicht. Damit kannst du sogar unter Umständen noch pushen. Wenn du sagst,
aber heutzutage nicht mehr. Heutzutage wirst du nicht gefeiert, außer du gehst jetzt bei Buffalo Wild Wings rein und dann schreien alle. Aber sonst wirst du jetzt nicht zu CBS This Morning oder wie die Show heißt, eingeladen, um gefeiert zu werden, weil du Leuten den Kopf abgerissen hast, sondern die sagen halt eher, wie konntest du das denn? Warum hast du das freiwillig gemacht? Wieso hast du anderen Leuten sozusagen für Geld Schaden zugefügt? Das ist ja jetzt nichts, womit man sich irgendwie brüsten würde. Ne, du hast ja für Geld,
du schadest dir halt nicht dadurch. Das ist halt schon noch der Unterschied.
Ja,
ne?
Aber also, du hast für Geld Leute schwer verletzt teilweise. Das ist jetzt nichts, was irgendwie, und dann ist ja auch noch die Frage, keine Ahnung, die Komponente, wie ist es da rechtlich, verjährt das auch, weil bei beispielsweise Doping sind deutlich kürzere Verjährungsfristen als jetzt für vorsätzliche Körperverletzung.
Ja, aber das zählt ja im Sport nicht.
Ja, okay.
Weil da ist es ja Teil des Sports.
Also wie gesagt.
Ich weiß auch nicht, ich meine, wenn du dir mal irgendwie die Twitter-Bubbeln anschaust, also sowohl in Amerika als auch hier die deutsche Football-Bubble, da sehe ich schon sehr, sehr häufig Leute, die stark auf Härte stehen und sagen so, boah, ja, Männersport, da müssen die Knochen brechen. So, also ich glaube schon, dass das sicherlich abnehmend ist, also dieser Drang danach, dass diese Hypermännlichkeit durch den Football irgendwie unterstrichen wird, aber es ist immer noch vorhanden und es ist, glaube ich, auch noch nicht wenig vorhanden.
Ja, mit Sicherheit. Also wenn du bei den Leuten, weiß nicht, aber was sollen die Leute machen, außer dir zuklatschen, und was bringt es dir? Die werden jetzt nicht nur ein altes James Harrison Trikot kaufen.
Ja gut, aber vielleicht
gehen sie
dann... Die
werden ihr altes James Harrison Trikot rausholen und nochmal entstauben oder so, aber das bringt ja jetzt nichts. Also keine Ahnung.
Ja, aber vielleicht will er auch so eine Geschichte wie irgendwie so Kollege aufziehen, so eine Alpha-Mann-Geschichte oder so.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, ich kann es nicht beantworten, wir können es nicht beantworten, ob es wirklich überall der Fall war, ob es manchmal der Fall war, ob es bei Pittsburgh jetzt der Fall war. Gut möglich, wie gesagt, ich sagen wir mal so, mich würde es einfach nicht überraschen, wenn das häufiger der Fall war und auch noch ist, denn es würde Sinn machen, dass Leute das preisgeben oder nicht preisgeben, I don't know. Ich meine, wir warten auch immer noch alle auf die Malcolm Butler Story, warum hat er im Super Bowl nicht gespielt, und er ist jetzt schon lang genug weg, er ist jetzt bei Tennessee absteigenden Ast.
Das ist tatsächlich erstaunlich.
Warum hat er nur nicht einmal was gesagt? Er hatte ja von Bill Belichick nichts zu befürchten. Oder hat er Angst,
vielleicht hat er selber
Nike
abgescrewt.
Ja, Nike.
Also, abgescrewt. Also, vielleicht hat er selber Scheiße gebaut. Also vielleicht war es halt wirklich selber sein Fehler. Dann hat er auch wieder kein Interesse, das preiszugeben. So. Er hätte ja eigentlich dann auch nur wieder ein Interesse, wenn jetzt Bill Belichick irgendwie unverhältnismäßig reagiert hätte. Und I don't know. Ich weiß es nicht.
Ich hatte es angesprochen, Sean Payton hat das natürlich im Radiointerview jetzt gerne aufgegriffen. Er hat gesagt, okay, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, denn das wird jetzt nicht dementsprechend verfolgt, wie wir damals verfolgt wurden, beziehungsweise für ihn war das eine der schlimmsten Sachen, die er je erleben musste als Headcoach, dass er da gesperrt wurde fürs komplette Jahr. Natürlich auch sein Gehalt, das er nicht bekommen hatte, bla bla bla, er hat daraus gelernt. Aber er hat das als weiteres Beispiel dafür genutzt, um zu sagen, dass die NFL eben so ein bisschen, wenn man es frei übersetzen möchte, ihre Lieblingskinder hat, Franchises, den sie eben nicht so gerne an Karren fährt, und eben bei anderen wird das gerne gemacht, weil das in der Öffentlichkeit eben besser umzusetzen ist, beziehungsweise zu erklären ist. Er hat dann auch natürlich weitere Beispiele gebracht, wie zum Beispiel auch seine von ihm ja auch groß vorgetragenes Rule Proposal, beziehungsweise die Regeländerung nach dem NFC Championship Game vorletzten Jahr mit der Pass Interference Review Sache, die jetzt wieder zurückgerudert oder zurückgenommen wurde. Auch das hat er sozusagen mitgenommen. Also da gibt es so viele Dinge, die er da aufgeführt hat. I don't know.
Ja, Tito. Also ich meine, ich muss sagen, ich mag ja Sean Payton gern, und es ist gibt ja jetzt nicht viele Headcoaches, die ich gerne mag. Ne? Ich bin da schon eher Richtung Hater unterwegs. Aber das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Denn ganz ehrlich, was erwartest du denn? Der einzige Anhaltspunkt, den du hast, ist ein Kommentar von einem Spieler, der nicht mehr aktiv ist, über ein Ereignis, das 8 Jahre zurückliegt. Also was soll denn die NFL? Dann will dann die NFL sagen, so, jetzt möchte ich eure Handys sehen, damit ich nachgucken kann, was ihr für Kommunikation hattet. Oh, die Handys gibt's nicht mehr. Ja, dann müssen wir euch sperren. So, also.
Nee, keiner hat mehr Aufladekabel, die sind alle leer. Keiner weiß mehr, wie man die Akkus auflädt von diesen alten Klapp-Handys.
Das stimmt, und damals gab es wahrscheinlich noch nicht die EU-Richtlinie, dass es einheitliche Kabel sein müssen. Ne? Da gab es immer noch irgendwie
die
pro Hersteller zum verschiedenen.
Aber
EU-Amerika,
ich habe gerade gedacht, Christian, wir könnten aus deinem Satz könnten wir endlich mal Merchandise machen und uns T-Shirts drucken, auf denen dann steht, ich bin mehr Richtung Hater unterwegs. Das ist eigentlich ein perfektes T-Shirt, so als Merch. GFA-Pod, ich bin so mehr Richtung Hater unterwegs.
Mehr Richtung Hater, müssen wir erstmal direkt ein Trademark sichern, bevor dann irgendwie die Football-Bros sich das dann vielleicht auch noch krallen.
Stimmt,
ja.
Ist wichtig. Kommen wir zu weiteren interessanten Themen, Christian. Im Grunde genommen haben wir keine wirklichen mehr, abgesehen davon, dass wir uns nochmal so ein bisschen...
Das hält uns aber nicht davon ab, darüber zu reden, Felix.
Genau, noch so ein bisschen über die Teams sprechen wollten, die sich vielleicht verbessert haben könnten.
Ach so, das willst du jetzt noch machen?
Das können wir nochmal kurz machen, vielleicht mit einem Team. Jeder nur ein Team, um das zeitlich so ein bisschen in der Waage zu halten, denn wir haben ja noch ein Thema, was wir nochmal ganz kurz ansprechen könnten, was auch interessant ist in Bezug auf Corona, vor allen Dingen auch einen längeren Effekt hat, nämlich College. Da gibt es auch nochmal ein, zwei Entwicklungen. Fangen wir aber erstmal an, Christian, mit den Teams. Wie gesagt, aufgrund von Zeitgründen und wollen wir jetzt das Ganze ein bisschen nach vorne schieben mehr und nur ein Team machen. Starte doch einfach. Welches Team hast du?
Most Improved.
Ja.
Oder Most Hopeful for Most Improvement.
Genau.
Okay, wenn ich jetzt nur ein Team nehme, ich hatte mir 2 Teams im Vorfeld rausgesucht, weil ich dachte, okay, vielleicht haben wir was Doppeltes und dann, das eine Team wäre Buffalo, allerdings mit vielen Asterixes, also mit vielen.
Geil, ich habe auch Buffalo dran. Als mein Hauptteam.
Das war mein Backup-Team.
Ach so.
Weil es für mich einfach viel zu sehr an Allen hängt, am Quarterback, und ich nicht wirklich von ihm überzeugt bin und deswegen eigentlich auch nicht so wirklich dran glaube, aber das wäre so das Team, wo ich sagen würde, so okay. Aber das kannst du ja gleich nehmen. Und das andere Team ist doch Arizona, muss ich sagen. Also da ist viel Potenzial da. Das ist die Sache mit DeAndre Hopkins, den sie für einen Appel und ein Ei bekommen haben. Ein junges Receiver-Core, ein junger Quarterback, der relativ spektakulär war im letzten Jahr. Da ist viel Potenzial da, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie jetzt auch nicht von so vielen Siegen quasi aufstocken müssen, um halt als Most Improved dann zu gelten. Division ist nach wie vor nicht die leichteste, aber ja, ich bin gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Team ist, das die meisten Siege dazu bekommt im Vergleich zum letzten Jahr.
Das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Meine einzige Frage ist eben bei Arizona immer dieser Sprung vom Rookie im ersten Jahr für den Quarterback.
Ja, es ist der größte, den du je hast in einer
Ja, und dann ist eben auch natürlich eine unglaubliche Erwartung jetzt, ne, mit DeAndre Hopkins, der neu ins Team dazukommt. Und du hast es angesprochen, die Division, die halt einfach extrem schwierig ist. Ich würde jetzt natürlich die Rams nicht mehr unbedingt so als einen Riesenkonkurrenten ansehen, aber nichtsdestotrotz würde ich sie auch noch nicht komplett abschreiben.
Oh, ich eigentlich schon fast.
So ein bisschen, ja, mehr als auf jeden Fall in den Jahren zuvor, aber vor allen Dingen natürlich San Francisco, die nicht unbedingt schlechter geworden sind und letztes Jahr zu Recht ja auch aus der NFC im Super Bowl standen.
Ja, aber jetzt kommen wieder die Twitter-Nerds, ne, die sagen, okay, Defense ist die Stärke oder die Einheit, die am höchsten variabel ist und am schwierigsten zu halten ist. Und wir wissen ja, dass San Francisco hauptsächlich über die Defense im letzten Jahr agiert hat. Und insofern, weiß nicht, Seattle ist halt interessant. Aber du hast auf jeden Fall recht, du hast halt mit San Francisco und Seattle 2 sehr starke Teams in der NFC West, was es halt für Arizona durchaus schwer machen kann. Ja.
Aber ja, wie gesagt, Kyler Murray, ja, spektakulär zu teilen, aber wie gesagt, ich bin nur nicht so, dass ich der jetzt so voll auf den Zug aufspringen würde.
Geht mir auch ähnlich.
Also, ich habe auch vieles von Baker Mayfield am Anfang gedacht, dass er wirklich gut spielen könnte. Und er war auch spektakulär zu Zeiten, manchmal, aber hatte eben auch dann nie eine Konstanz drin. Und ist, wenn auch wenn sein Ego zu riesig zu sein scheint, mehr und mehr kommt er irgendwie nicht damit klar, dass eben alle Hoffnungen auf Cleveland irgendwie jetzt ruhen, im Sinne von, mit diesem Team muss man doch gewinnen können.
Ja, genau. nachdem die Kühlschränke das erste Mal auf waren, ne?
Ja, vor allen Dingen auch, selbst ja auch Cleveland könnte man ja auch hier mit reinnehmen als ein Team, das sich nochmal verbessert hat, obwohl es vom Kader her eigentlich gut ist. Also sie haben mit, ich glaube, Conklin haben sie ja geholt, für die Offensive Line nochmal verstärkt. Sie haben nochmal Austin Hooper, der einer der besten Titans, die auf dem Markt waren, zumindest hat man sich geholt. Also...
Ja, aber Cleveland ist so ein Sündenpfuhl irgendwie.
Ja, aber ich meine, die Offense, wenn du sie dir einfach nur anguckst, Jarvis Landry, Odell Beckham, ja. David Njoku, wenn er so zurückkommen kann, Austin Hooper, eine O-Line, wo man jetzt schon relativ viel reingesteckt hat via Free Agency. Also.
Ja. Ich weiß nicht. Nee. Ich glaube nicht irgendwie. Ich glaube da nicht so richtig dran.
Ich wollte ja eigentlich.
Cleveland ist irgendwie verflucht.
Verflucht. Ich wollte jetzt eigentlich über Buffalo sprechen, aber dann ist mir mit eingefallen, dass sie am Anfang, also Buffalo, ja, super, mit Stefan Diggs.
Ach stimmt,
du hast
Pittsburgh foreshadowed.
Genau, aber dann habe ich ja foreshadowed mit Pittsburgh.
Du kannst jetzt hier nicht Check aus Pistole, musst du natürlich jetzt auch Pittsburgh hier anbringen. Jetzt. Sonst,
ja, habe ich aber gar nicht vorbereitet. Aber bei Pittsburgh ist halt das einzige Problem. Ich würde halt sagen, Pittsburgh ist für mich ein unglaublich, unglaublich starkes Team für die AFC. Wäre da nicht Big Ben. Und das ist halt strange, dass ich das sage, weil vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, Big Ben ist halt so ein bisschen so eine tragende Säule in diesem Team. Momentan ist er aber irgendwie so ein Wackelpunkt in diesem ganzen Team. Denn er ist einfach aus seiner Klasse, also ungefähr plus minus ein paar Jahre, seine Altersklasse, ist der Quarterback, den ich als schlechtestes ranken würde momentan. Also wenn ich mir anschaue,
Ist er nicht sogar der Letzte aus seiner Klasse? War das nicht, Wolvers ist ja noch da, stimmt.
Genau, so, aber wenn ich mir jetzt sagen wir mal die alte Brigade von den Quarterbacks angucke, also Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers, Matt Ryan, Philip Rivers und eben Big Ben, wenn ich jetzt grob, sind das ja die Alten, ne? Da ist Big Ben halt für mich klar auf dem letzten Platz irgendwie und das ist so ein bisschen schade.
War's irgendwie auch immer so ein bisschen, oder?
Ja,
ich finde, er hat immer ein sehr starkes Team gehabt. Das musst du halt einfach Pittsburgh lassen, dass die konstant immer ein gutes Team hatten.
Ja, definitiv. Und deswegen meine ich halt auch, sind sie für mich halt auch ein Team, das sich extrem weiter verbessert hat in den letzten Jahren. Also ihre Defense ist jetzt seit 2 Jahren wirklich auf einem extremen Pfad nach oben und hat in der letzten Saison wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und wir haben uns viel über diese ganzen First-Round-Trades so ein bisschen, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber Kopfschütteln gehabt. Aber Minka Fitzpatrick zum Beispiel war im Endeffekt, und auch ich war am Anfang skeptisch, ein sehr guter Trade. Sie haben wirklich eine unglaublich starke Secondary mit Hayden, mit Minka Fitzpatrick, dann ihre Front war schon immer ja standardmäßig gut in Pittsburgh, aber ist jetzt wirklich sehr, sehr stark. Die Defense overall gehört mit Sicherheit zu den Top 5 Defenses in der Liga. Und in der Offense sind sie im Grunde genommen in der Lage, ich weiß nicht wie, aber sie schaffen es wirklich als eines der wenigen Teams, auch immer wieder neue Receiver aus dem Hut zu zaubern, von denen man vorher eigentlich nicht so wirklich dachte, dass sie was können. Also ich meine, ihre große Zeit, als sie Emmanuel Sanders hatten, Mike Wallace und Antonio Brown, den damals noch überhaupt niemand kannte, das waren alles keine Receiver, die man irgendwie, keine Ahnung, Top 10 gedraftet hätte oder irgendwie ziemlich hoch gedraftet hätte, sondern sie haben das immer geschafft, dass sie da mit Spielern, die ja, so mit Mid-Round-Picks waren, sehr, sehr viel Erfolg hatten und das scheinen sie jetzt wieder zu haben. Die O-Line ist seit Jahren sehr, sehr stark und ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, dieses Team ist wirklich sehr, sehr stark geworden. Und der einzige Schwachpunkt ist leider irgendwie neuerdings Big Ben, weil man A, nicht weiß, ob er wirklich Bock hat, B, weiß man nicht, wie kann er eine Saison überhaupt durchspielen. Man hat auch manchmal den Eindruck, dass er keinen Bock hat, ein bisschen verletzt ist und dann nicht mehr spielt so ein bisschen. Oder er ist wirklich stärker verletzt, aber es ist wirklich, naja.
Ja, es ist vieles Wahres, was ich unterschreiben würde dabei. Ich meine, ja, aber es ist halt schon, ja, ja, ja.
Also wie gesagt, ich glaube halt wirklich, dass Pittsburgh ein Team ist, weil ich meine, wir haben jetzt so einen krassen Power-Shift in der AFC overall. Dadurch einfach, dass Tom Brady weggegangen ist, vor allen Dingen in der AFC East. Da ist jetzt sozusagen Buffalo, wir hatten es beide so ein bisschen auf dem Zettel, das Team, das die AFC East jetzt eigentlich nach über knapp 20 Jahren mal wieder gewinnen kann. Und ansonsten, wenn ich mir die AFC angucke, sind da eben nicht so viele Teams, von denen ich sage so, yes, die überzeugen mich wirklich. Und die wenigen, die es sind, sind logischerweise Kansas City, die natürlich so ein bisschen in der eigenen Liga unterwegs sind.
Ja, Pittsburgh hat natürlich auch Glück, dass sie in der North spielen, ne?
Ja, und dann eben Pittsburgh und Baltimore.
Das hast du meinen kleinen Dick nicht mitbekommen.
Ich habe ihn mitbekommen, aber ich wollte ihn einfach ganz einfach rübergehen. Und ansonsten ist die AFC halt wirklich so ein bisschen
Lackluster,
ja.
Potenziell.
Absolut.
Ja, durchaus. Also ich meine, das ist auch so ein bisschen die Frage, Houston, kann Billy O es wieder schaffen, das Team irgendwie auf diesem Competitive Plus Level zu halten? Ich weiß nicht,
das Competitive Plus Level ist so ein Playoff-Sieg, ne?
Zumindest halt so relativ problemfrei in der Division so. Das meine ich so.
Wird interessant werden mit Philip Rivers. Also keiner ist more feisty.
Ja, I don't know. Also Philip Rivers irgendwie, nachdem ich jahrelang irgendwie sagte, der wird nicht zu viel Liebe bekommen, glaube ich, dass er jetzt eher in Ruhestand gehen sollte. Wenn das rein sportlich betrachtet. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, schnapp die Nummer 25 Millionen, was soll's. Da will ich ihn nicht für persönlich abwerten.
Ja.
Ja, I don't know. Ja, klar, ich meine, Pittsburgh hat auf jeden Fall Potenzial. Ich meine, alleine dadurch, dass halt Big Ben zurückkommt, auch wenn er jetzt so ein bisschen wurstig ist, bitte bedenkt, dass ich bisschen gesagt habe, ist es durchaus alleine das ja schon einiges wert, ne? Also ein Quarterback-Play, wenn ich mich letztes Jahr an Mason Rudolph erinnere, der viele kurze Felder für seine Defense produziert hat, indem er Interceptions produziert hat und so weiter. Alleine das sollte schon einiges wert sein.
Von daher, so Big Ben, wenn er sich nur mal ein bisschen zusammenreißen kann für sich selber. Eine Sache, die natürlich ultra überbewertet wird, nicht nur im Football, aber natürlich gerne im Football, ist sozusagen die Unterstellung oder das fehlende Leadership. Es ist immer so eine Komponente, die immer von allen natürlich gerne herangezogen wird. Leadership als Komponente für einen Spieler. Ne? Das wird jetzt natürlich auch gerne zum Beispiel Aaron Rodgers immer unterstellt, dass er fehlendes Leadership hätte. Eine Sache, die ja auch Big Ben jetzt so ein bisschen abbekommt die ganze Zeit, spätestens seit ein paar Jahren, als er nach und nach immer seine Spieler unter den Bus wirft. Aber die Sache ist, das ist so ultra überbewertet, weil niemand kann wirklich sagen, was Leadership überhaupt bedeuten soll. Das ist, wenn du jemanden fragen würdest, der jetzt sagt, irgendwie so ein Talking Head NFL, die dann irgendwie sagen, ja, Leadership, no Leadership, bla bla, dann frage ich mich immer, ja, was soll das denn bedeuten, Leadership? Also,
dass deine Wide Receiver und deine Offensive Linemen ohne zu zögern für dich an die Front rennen.
Ja, das ist so
Bullshit. Du musst dir 1917 vorstellen, weißt du, und dann machst du so ein One-Shot-Movie hinter dem her und dann rennt Juju, sprintet über das Schlachtfeld und was dann passiert, können wir uns nicht denken. Das ist Leadership.
Es ist totaler Bullshit. Also Leadership als solches, als Konstrukt existiert einfach nicht. Und ich frage mich halt einfach, also beziehungsweise ich, Ich weiß es.
Vielleicht ist Leadership einfach nur ein Code für kein Arschloch sein. So,
ich glaube ja auch, weil ansonsten alles andere macht keinen Sinn, weil du kannst niemanden motivieren. Also wann wurdest du das letzte Mal von einer Person motiviert? Das funktioniert halt nicht. Du kannst dich selber motivieren, du kannst irgendwie angestachelt sein, du kannst dich irgendwie inspirieren lassen von der Person.
Du kannst halt Bedingungen schaffen, in der Motivation leichter möglich ist. So.
Ja, aber selbst. Aber du kannst nicht andere Leute motivieren. Das muss quasi aus Leuten heraus selber kommen und Leute müssen selber Bock drauf haben. Also keine Ahnung, kann sich jeder ja mal selber fragen, wann er oder sie das letzte Mal wirklich von einer anderen Person, meinetwegen in einem professionellen Umfeld, motiviert wurde. Das ist etwas, was nicht funktioniert und was es auch nicht gibt. Deswegen ist dieses Leadership-Bullshit-Gelaber immer so, ja, Wayne.
Ja, sie ist einfach, ich glaube, das mache ich schon seit längerem und so. Immer wenn ich Leadership sehe, sehe ich No Asshole vor meinem geistigen Auge stehen.
So viel dazu. Wir haben noch ein, zwei Sekunden, bevor...
Können wir nochmal zu deinen Lieblingszwillingen, die keine Zwillinge sind, gehen?
Wer ist das?
Harbor.
Ach, Harbor. Ja, stimmt. Du hattest noch eine Harbor-Story. Ich habe auch noch eine etwas ähnliche, nicht ganz, aber auch passende College-Story, die vielleicht noch interessant ist. Aber bitte.
Ja, ist relativ, relativ kurz. Harbor, ich weiß das nicht, ich kann die Namen, kann ich mir nie merken. Der von Michigan, der Headcoach.
Jim.
Was? Jim?
Wenn ich mich jetzt nicht total verirre, ja, Jim Harbor, ja.
Heißt der andere John?
Ja.
Wie kann man das so blöd? Also, gut, ich finde, die sehen aus wie irgendwie eineiige Zwillinge. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Aber nun gut, ist wie es ist. Hat sich dazu geäußert.
Ja.
Und zwar hat er gesagt, dass es grundsätzlich für College-Spieler leichter sein sollte, sich für den Draft eligible zu deklären. Denn im Moment ist es ja so, dass wenn Spieler quasi sich bereit erklären, in den Draft überzugehen, verlieren sie sofort automatisch ihre Berechtigung, im College Football zu spielen. Und das ist meines Erachtens tatsächlich eine ziemlich miese Praktik, weil Spieler schon einiges abwägen müssen, vor allen Dingen, wenn sie dann so in Runden 4-7 realistisch erwartbar gedraftet werden oder sogar undrafted Free Agent als Draft Grade quasi haben. Das ist ganz schön hart, denn es ist noch nicht mal gegeben, dass sie quasi das Training Camp überstehen und dann am Ende vielleicht mit weniger als, unter Umständen weniger als $40,000 aus ihrer NFL-Karriere rausgehen. Und wenn sie dann unter Umständen ihr College-Studium noch nicht abgeschlossen haben, weil sie sich nicht irgendwie nochmal verletzen wollten und so weiter und dann nicht mehr zurück ans College gehen können, das ist eine sehr miese Sache. Und das hat John Harbor vorgeschlagen, dass Spieler, die in der dritten Runde... Jim Harbor, die in der dritten Runde oder später gedraftet werden, quasi wieder zurückgehen können an ihr College, wenn es mit der NFL-Karriere in dem Jahr irgendwie noch nicht so richtig klappt oder wenn sie zum Beispiel gar nicht gedraftet werden. Das fand ich einen sehr, sehr guten Vorschlag.
Absolut, ist natürlich auch eine Kleinigkeit, aber wir wollen ja auch nicht immer nur das Böse unterstellen. Natürlich auch die Hoffnung wahrscheinlich von Jim, dass der ein oder andere Spieler nicht verloren geht, sondern zurückkommen kann zu seinem Team.
Ja. Natürlich, das wird natürlich auch, der wird auch seine Motivation haben, aber im Großen und Ganzen wirkt das doch schon sehr, schon ehrlich.
Ja, eine andere Sache, die sich so ein bisschen daran anschließt zumindest, ist natürlich auch die Überlegung, die sich jetzt natürlich NCAA machen müssen. Wir haben auch häufiger schon mal drüber gesprochen, wie College-Athleten endlich auch ein bisschen daran partizipieren können an diesen vielen Töpfen. Die momentane Frage ist aber überhaupt, wie wird es aussehen, was die NCAA-Wettbewerbe angeht im College? Denn wir reden immer von der NFL und der Corona-Situation. Wie kann sich die Saison aussehen? Wie kann das alles ablaufen? Der College-Zeitplan ist ja noch früher als die komplette NFL-Saison. Sprich, wir haben ja im Grunde genommen schon um Thanksgiving einen großen Teil der sozusagen Sportsaison abgeschlossen. Und da ist es jetzt so, dass Colleges momentan überlegen in Amerika, wie zum Beispiel, ich glaube von Notre Dame habe ich das gelesen, dass sie das Semester vorverlegen wollen, sodass sie zu Thanksgiving schon fertig sind mit den Kursen, weil die Colleges eben befürchten, dass wenn dann über die Thanksgiving-Feiertage, so wie wir das alle aus den Serien kennen, die Leute alle nach Hause rennen, wo auch immer sie wohnen und dann sozusagen so Super-Spreading-Partys veranstalten, indem sie dann wieder zurück ans College kommen. Das heißt, du hast dann irgendwie so ein College, dann sind dann da 20.000 Leute relativ eng. Und wenn dann eben diese Grippesaison ja auch ungefähr um den Zeitpunkt Thanksgiving wieder aufkommt, dann fahren die alle nach Hause und kommen dann alle wieder und haben sich unter Umständen dann angesteckt und würden dann dementsprechend natürlich katastrophale Zustände auslösen, auch an den Universitäten. Deswegen wollen die Universitäten das Ganze ein bisschen vorverlegen. Die Frage ist jetzt aber, aufgrund, da sind natürlich auch wieder die TV-Deals ein großes Thema, denn darüber wird ja auch sehr, sehr viel Geld generiert in Amerika im College-Sport. Was macht man dann mit den College-Sachen? Was macht man mit der NFL, also NFL sag ich schon, mit der Football College-Saison, wie kann die so stattfinden? Weil man kann nicht sozusagen alle Spiele, ach, alle Studierenden nach Hause schicken zu Thanksgiving und sagen, kommt einfach nicht wieder, das Semester ist jetzt abgeschlossen, aber dann diese ganzen Bowl-Games etc. Laufen lassen.
Ja, es wird halt schwierig, diese Fassade aufrechtzuerhalten, dass es halt College-Athleten sind und keine Profis, die nicht bezahlt werden. Ne?
Genau, das ist halt schwierig. Also du kannst auf der einen Seite nicht sagen, so das Semester ist vorbei, aber hier ihr spielt Basketball noch weiter, ihr spielt noch ein bisschen Football, ist halt sehr, sehr schwierig. Das hat natürlich dann auch dementsprechend einen Impact auf die Spieler selber, denn sie haben weniger Möglichkeiten, Zeit eventuell sich zu beweisen.
Ja, und auch sich zu verbessern ja auch. Ne?
Sich zu verbessern und was ist
wer mit weiß, ob überhaupt eine College-Football-Saison stattfindet, also ganz ehrlich.
Das ist auch eine große Frage und dann ist eben die Frage, wie gestaltest du dann den Draft 2021?
Ja, also ganz ehrlich, wie willst du denn an einer Uni, ja, also wo halt wirklich deutlich mehr Menschen leben, die auch informierter sind über das Sachgeschehen und die wissen, wie wichtig Social Distancing zumindest theoretisch ist, wie willst du denn dann legitimieren, dass dann irgendwie Leute irgendwie permanent im Körperkontakt sind. Ne? Also ich glaube eher, dass es, was College-Sports angeht, dass da dieses Jahr eher so in Richtung wir machen mal ein bisschen Pause oder extrem reduziertes abgehen wird.
Ja, also das ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Überlegung. Wir werden sehen. Das führt uns natürlich, wo wir jetzt wieder das sozusagen ein bisschen den Rahmen geschlossen haben, Christian, zu unserem abschließenden Barometer. Wie wahrscheinlich hältst du eine NFL-Saison mit ohne verfrühten, späten Start, verkürzt, was auch immer? Wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir eine Saison sehen oder eine in irgendeiner Art abgeänderte NFL-Saison?
Für mich wirkt es im Moment am wahrscheinlichsten, als dass es so laufen wird, dass wir eine Saison haben werden, die starten wird nach dem Labor Day im Anfang September. Das ist 3. September, ich weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich ohne Publikum oder mit sehr stark reduziertem Publikum. Aber ich glaube nicht, dass diese Saison zu Ende gespielt wird. Also ich glaube, dass halt, so wirkt es auch so ein bisschen für mich gerade in Deutschland so, dass jetzt alle denken, so, ja gut, Corona haben wir abgeschüttelt und alle dann aus allen Wolken fallen, ist das richtig?
Mhm.
Ist das ein Sprichwort?
Nee, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Also deswegen.
Aus allen Wolken. aber dass sie dann, wenn die zweite Welle dann beginnt.
Ah, okay, ja, dann macht es Sinn, ja. Mhm.
dann fallen sie aus allen Wolken.
Ich dachte gerade irgendwie auf einmal dann alle wieder in den Urlaub fliegen und dann aus allen Wolken fallen. Dann dachte ich so, weiß ich nicht, ob das so das richtige Sprichwort ist.
Ja, nee, das passt zu nicht. Nee, aber dass dann quasi die zweite Welle kommt und dass die zu ähnlichen Zuständen führen wird, was Lockdown und härtere Maßnahmen wieder angeht. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass dann die NFL-Saison zumindest regulär dann auslaufen kann. Also irgendeine Form der Abkürzung oder sowas stelle ich mir dann im Moment vor.
Ja. Naja, es geht ja um die Einschätzung. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn wir keine NFL-Saison sehen würden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es für unverantwortlich halte, genauso wie ich auch, du hast angesprochen, die Bundesliga für unverantwortlich halte. Ich würde meine Prediction aber ein bisschen nach oben schieben aufgrund der Art und Weise, wie momentan.
Achso, 80% hätte ich gesagt.
Ah, okay. Ich war ja noch bei unter 50%. Ich würde es momentan auf, sagen wir mal so, 55-60% hochschieben, dass es eine NFL-Saison geben wird. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es etwas später als sonst stattfindet. Also nicht der reguläre Start, wie du es vielleicht denkst, mit einem kürzeren, mit einer Verkürzung, sprich einem früheren, vielleicht auch abrupten Ende, sondern ich glaube eher, dass es einen späteren Start geben wird mit einem möglicherweise abrupten Ende oder einer Verschiebung des Super Bowls zumindest nach hinten, einer Verschiebung der Playoffs, möglicherweise auch eine, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da doch nochmal zurücknimmt, die das Extra-Playoff-Spiel. Ich weiß es nicht, also aber meine Tendenz geht schon mehr dahin, dass es wahrscheinlich eine NFL-Saison geben wird. Aber ich finde es immer noch unverhältnismäßig. Aber die Zeichen zeigen es. Also wenn jetzt schon wieder Teams wirklich planen, wie sie in den kommenden Wochen zusammenfinden können, sobald irgendwelche Staaten, und es wird die ersten Staaten geben, die das demnächst erlauben werden. Das heißt, die Teams werden sich dann zusammentun und ich könnte mir auch vorstellen, dass Teams dann eben in Staaten ihre Training Camps aufmachen, irgendwo anders, weil es im eigenen Home State nur nicht erlaubt ist.
Sehr wahrscheinlich.
Ja. Was dann dazu führen wird, dass sie ihre Training Camps irgendwie abhalten können und ja, dann wird es auch eine Saison geben.
Ja, in Corona-Zeiten.
Genau. In Zeiten von Corona.
Ja, jetzt haben wir noch eine so ordentlich lange Folge hingelegt für euch.
Genau, jetzt können wir uns wieder für einen Monat verabschieden. Nein, wir schauen natürlich immer auf die momentane Situation. Oh, ja?
Ich habe noch ein kleines Nugget, Felix.
Oh ja, danke.
Der Madden Bowl hat stattgefunden am Wochenende.
Wer hat denn da gespielt?
Keine Ahnung, zwei Dudes. Ja. Das Interessante ist, der Gewinner hat in dem Finale nur Laufspielzüge gemacht, keinen einzigen Pass geworfen.
Was?
Ja, der hat irgendwie auch nie in seinen Quarterback investiert. Also da geht es dabei darum, dass die so Spieler nach einem Salary-Cap-System quasi draften.
Ja.
Nicht einfach nur irgendwie ein Team oder die besten Spieler zusammenpicken, sondern nach gewissen Werten. Und ich glaube, er hatte nur einen Panther als Quarterback oder Manning oder so. Ich weiß es nicht genau. Also einen ganz billigen Quarterback und hat auch so gut wie nie gepasst. Und im Finale hat er gar nicht gepasst.
Das funktioniert.
Ja, in Madden. Oder bei den Raiders.
Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Ich glaube, bei Pro Football Focus sind sie jetzt alle schon wieder ganz irritiert, ob das jetzt schon wieder irgendwie neue Tendencies sind. Müssen wir erstmal untersuchen jetzt. Ja. Wer weiß, wer weiß. Also wir werden die News im Auge behalten, wir werden die Entwicklung in der NFL für euch im Auge behalten und sobald es in den kommenden Tagen, eine Woche, zwei Wochen etwas gibt, wo wir sagen würden, okay, das lohnt sich für uns jetzt in der Folge für euch aufzubereiten und fertig zu machen, dann werdet ihr das von uns bekommen. Bis dahin danke ich dir, Christian, für die Folge und wünsche euch allen alles Gute und wir hören uns dann zu gegebener Zeit in der nahen Zukunft wieder hier beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.